Zauberer Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims.
Folge Nummer 13, kann man davon leben? Zu Gast heute Marco Weißenberg.
Hallo Leute, hallo Tobi, hallo Marco. Na?
Hallo. Guten Tag.
Hi. Ist es dein erster Podcast?
Nee, tatsächlich nicht.
Du warst schon mal beim magischen Podcast?
Beim magischen Podcast und in, ja, auch zauberfremden Podcasts, ja.
Cool. Ja, du kommst rum, das habe ich schon mal gehört.
Hey, bis nach Köln. Tschakka.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen in der Widdersdorfer Herzkammer.
Ja, wir haben uns mal in einen etwas größeren Raum gesetzt, weil es hier schön kühl ist aufgrund der Außentemperatur. Deshalb habt ihr jetzt auch dieses schöne Raumgefühl zu Hause. Quasi, wenn ihr die Augen zumacht, könnt ihr euch den Raum vorstellen, in dem wir sitzen. Schönes Sofa. Marco sitzt auf einem harten Stuhl. Tobi, dich sehr bequem auf dem Sofa.
Möchte ich, dass mein Name mit hartem Stuhl in Verbindung gebracht wird, ist die Frage. Aber egal.
Und wir haben gehört, dass Marco gar kein so großer Bierfan ist. Du magst den Geschmack von dem Bier nicht so gern, ne?
Nee, ich weiß gar nicht, was ist denn das? Ist das Hopfengeschmack oder was?
Oder Gerste?
Hopfen,
oder?
Malz?
Ich mag halt dieses, also auch bei Fassbrause hast du das ja, dass das so ein bisschen danach schmeckt. Das finden Leute mal geil. Ich finde das kacke. So.
Deswegen haben wir dir ein besonderes Bier organisiert.
Beziehungsweise wir haben zwei besondere Biere, beide von der gleichen Brauerei. Ich fange einfach mal an.
Ja, in der Hoffnung, dich überzeugen zu können, dass das vielleicht eins der Biere dir schmeckt, von Landgang, von der Landgang-Brauerei.
Genau, du kriegst erstmal, wir fangen mit dem etwas süßeren an, das andere ist die größere Überraschung.
Ach, das ist so ein richtiges Tasting jetzt.
Ja, 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 quasi. Wir werden dich jetzt dazu bringen, Bier zu trinken. Oder auch nicht, wir werden es sehen.
Ja, erzähl schon mal ein bisschen was darüber.
Das ja, das heißt, Tutti Frutti ist ein... hier steht Sauerbier-Mischgetränk. Das ist ein leicht säuerliches Bier mit schwarzer Johannisbeere. Einmal einen Schluck eingießen.
Also im Grunde ein Saft. Oh, sieht doch tatsächlich wie ein Saft aus.
Ich habe mir jetzt viel gemacht. Wenn du es nicht magst, mach
oder? Ey, es riecht aber echt nach Wein, oder?
Ich gebe dir erstmal einen kleineren Schluck, falls es dir nicht schmeckt.
Können wir
nochmal
durch.
Gut. Und wir haben auch noch ein zweites da, falls das überhaupt nichts für dich ist. Aber das mit Laktose quasi das Ganze ein bisschen
gesäuert. Ah, warte. Hast du eine Laktoseintoleranz?
Nein.
Gut, das hätten wir. Perfekt.
Und sehr schwarze Johannisbeere, wie ich gesagt habe.
Prost erstmal. Okay.
Cheers.
Das klang relativ schön, sonst klingt
ja
nicht so gut.
Das würde jetzt auch wie bei so einem Wein erstmal
wieder ausspucken.
So. Ja, ja, ja.
Nee, man nimmt nur die Gläser, die ein bisschen bauchiger sind, damit das der Aroma besser rauskommt.
Sehr sauer.
Es ist sehr sauer. Ich beobachte gerade Marco.
Oh, das ist aber echt. Oh. Das ist echt sauer, ne?
Mhm. Ja. Das machst du mit dieser Laktose. Durch die Laktosebakterien vergärt das Bier. Kannst dir vorstellen, wie so ein Cider. Und dann wird das halt sauer. Und es werden gerne noch Früchte reingegeben. Man kennt ja auch die Berliner Weiße, da wird oft Sirup reingepackt. Mhm. Aber im Prinzip ist es erstmal ein saures Bier.
Ich finde, es geht tatsächlich, ne? Also schmeckt nicht so krass nach diesem.
Nee, der Hopfen ist sehr.
Ich mach nur nicht, dass das irgendwie stört gleich, weißt du? Das wäre. Mach ich bei mir auch.
Habe ich bei mir schon gemacht. Da musst du jetzt nicht um Handy rumdrücken.
Dass du so ein großes Problem damit hast, dass ich dein Handy auf stumm schalte. Der Nico hat so eine Handy.
Mein Handy ist schon stumm. Mein Handy ist
Ja, ist okay.
Ich mag es einfach nur nicht. Das ist genau wie wenn mein Auto fährt und jemand am Radio rumspielt. Das kann ich einfach, ich weiß nicht. Ich habe diesen Tick, glaube ich, von meiner Mutter. Aber ich kann das einfach nicht ab. Ich werde da wahnsinnig. Das ist so eine innere Unruhe. Die ersten zwei Male geht es doch durch und man rastet dann aus.
Direkt die erste Frage. Und hat das diesen nervigen Biergeschmack, den du nicht magst?
Nee, also leicht, aber deutlich weniger. Aber ich finde es eigentlich ganz geil tatsächlich.
Okay. Vor allem auch bei dem heißen Wetter, so was Säuerliches, Frisches, bisschen Frucht.
Ja, weil ich bin jetzt mal nicht so mega lange in der Craft-Bier-Szene unterwegs. Aber was ich gelernt habe, ist, es gibt kein Bier. Also wenn du sagst, ich mag kein Bier, ist die Aussage auf jeden Fall falsch, weil es gibt ein Bier, das du mögen wirst, weil es so viele bunte Biere gibt.
Das kann ich komme mir auch gerade vor wie echt so ein Gourmet irgendwie so. Also auch in diesen Gläsern irgendwie.
Ja, wir haben das Bier in Weingläser geschenkt, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, es sind auch teurere Biere. Also es ist jetzt nicht so ein Pilzersäufste, weißt du? Aber sowas kostet auch mal doppelt oder dreimal so viel. Das ist wie ein Wein. Den trinkt man auch langsamer. Meist hat es auch ein bisschen mehr Alkohol. Das jetzt nicht. Hier haben wir jetzt, mal schauen, ich weiß gar nicht, sogar 4,8%, also ganz durchschnittlich.
Ja, ja.
Aber
Tutti Frutti.
Tutti Frutti. Wir haben für später noch ein anderes, wenn wir das ausgetrunken haben. Wir haben ja hier, hast du heute nichts mehr vor, oder?
Ich muss nur noch irgendwie hier wegkommen, aber sonst
kannst du mir nebenan aufnehmen.
Das kriegen wir schon hin.
Aber für all diejenigen, die dich jetzt mal nicht kennen sollten, Marco, hi, stell dich doch mal kurz vor, oder sollen wir dich ein bisschen vorstellen?
Ja, muss ich schon entscheiden.
Jetzt, okay, komm, erzähl mal, was erzählst du so normal so den Leuten, wenn irgendwer im Interview fragt, hey, wer bist du denn eigentlich?
Ja, also ich bin überraschenderweise auch Zauberkünstler. Deshalb bin ich
Zauberer.
Hier. Und ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Tour, also auf mein Solo-Programm. Also klar, ich mache zwischendurch auch nochmal so ein paar Firmen-Events, Firmenfeiern. Sehr, sehr wenig privates Zeug nur noch. Und mein Fokus ist echt wirklich auf Tour. Also ich bin die meiste Zeit im Jahr mit dem Solo-Programm quer durch Deutschland unterwegs, wirklich von
Nord bis Süd. Aktuelles Programm?
Wunderkind heißt das aktuelle Programm. Genau, läuft jetzt knapp ein Jahr. Wird auch noch, denke ich mal, so anderthalb Jahre laufen.
Ist das dein erstes oder hattest du davor schon eins?
Ich hatte davor schon eins. Das hieß Wunder aus dem Pappkarton.
Ah ja. Deshalb war ich jetzt gerade, ich dachte, aber ja, ja.
Genau. Es gab schon eins, das lief, ich glaube, 3 Jahre. Aber das war so die Anfangsphase. Da habe ich nebenher noch studiert und so. Da war es so als Nebenberuf, als Hobby. Ja. Und mit Wunderkind ging es dann auch in die Hauptberuflichkeit so, ne?
Cool. Sagt man das?
Hauptberuflichkeit?
Professionalität.
Ihr wisst, was ich meine.
Daher kommt ja auch der Titel heute. Kann man davon leben? Tobi und ich sind ja beides noch, wir sind ja beide noch anderweitig aktiv. Tobi als Student und ich arbeite wirklich.
So richtig, was seriös ist.
Ja, seriös nicht, aber ich tue manchmal so. Ich verkaufe Bier, deshalb auch Zauberei.
Das erklärt Bier. Den Podcast.
Das ergibt alles einen Sinn irgendwann. Ja. Kann man davon leben? Ja, kann man davon leben?
Ja.
Cool.
Ich glaube,
vielen Dank. Sehr gut. Das war's. Ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Frage beantwortet.
Sehr gut. Das ist ja die Frage, die man als Zauberer auch immer wieder um die Ohren gehauen gekriegt. In meinem Studium habe ich auch nur gezaubert teilweise und habe davon halt das Leben finanziert. Und das Erste, was Leute fragen, kann man davon denn leben? Deshalb sind wir auf den Folgentitel heute gekommen und haben gedacht,
ja,
wir
ja, die Frage kommt
mal weiter, auf, der es jetzt ernst macht.
Ja, und besonders interessant fand ich nämlich, ich muss gestehen, ich wusste ja, dass du tourst und habe auch Wunderkind schon gesehen oder Pappkarton, habe ich zumindest Ausschnitte gesehen und war sehr begeistert, welchen Stil du hast und wie du das alles, wie viel Gedanken du dir darüber machst. Also wirkt zumindest so.
Das ist schön, wenn das ankommt.
Ja, cool. Und das fand ich mir interessant, weil die meisten Zauberer sind ja eher auf privaten Veranstaltungen unterwegs und verdienen so ihr Lebens. Ja, ihr Brot. Wie ist das denn für dich? Was hat dich dazu gebracht zu touren? Was war so das Argument?
Aber das ist eigentlich ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich erfülle mir jetzt den großen Traum oder so. Was ja für viele Zauberkünstler so ist. Ich glaube so, das Solo-Programm ist so das, wo du dich wirklich austoben kannst. Das ist deine Bühne für den Abend. Es ist ein großer Unterschied, weil die Leute kommen, um dich zu sehen. Die haben eine Karte gekauft, die kennen deinen Namen, die wissen in der Regel meistens, zu wem sie gehen. Es sei denn, sie werden mitgeschleppt, so, ne? Aber das ist schon ein großer Unterschied. Ja, wenn du jetzt dir vorstellst, du gehst zu einer Firmenfeier, so, das ist so, ich sag mal, Zwangsbespaßung.
Ja.
So, die Leute wollen eigentlich, die wollen irgendwie feiern, die wollen quatschen, die wollen trinken, die wollen essen, so, und dann kommt der Zauberer. Du hast es manchmal echt schwer. Und das fand ich immer ein bisschen ätzend, aber bei mir war der Grund eigentlich, ich bin eigentlich eher so ein introvertierter Typ und früher war ich extrem schüchtern und ich hatte immer wahnsinnig Schiss, irgendwie auf der Bühne zu stehen und ich hatte wahnsinnig schwer, Zeit zu füllen. Also mein erstes Solo war auch eigentlich kein Solo, es war irgendwie zweimal eine halbe Stunde irgendwie, ne? ist noch nicht so richtig abendfüllt und ich habe gesagt, pass auf, meine größte Angst ist, lange alleine auf der Bühne zu stehen. Und was kann man dagegen machen? Ich mache ein Solo. Und das war halt total hirnrissig. Und dann hatte ich irgendwann diese zweimal eine halbe Stunde und ich bin echt durchgerast. Ne? Du hast mich auch in den ersten Shows, glaube ich, nur schnaufen hören durchs Mikro. Das war echt extrem. Und mittlerweile hat sich es aber total gedreht und ich glaube, ich bin dadurch halt wahnsinnig drin gewachsen.
Wo war die Premiere?
Das war damals von dem ersten Programm noch bei mir in der Jugendkunstschule, 2 Straßen weiter. Die haben so eine kleine Bühne, so einen kleinen Theaterraum und da habe ich dann halt Freunde reingestopft irgendwie und da haben wir die erste Show gespielt. Ja.
Ah, das muss doch auch irgendwie Spaß gemacht haben, so einzigartig gewesen sein, oder? Du meintest, du bist so durchgehetzt, das hört sich jetzt sehr stressig an, aber es war doch bestimmt auch irgendwie so ein Anfang von was.
Ich fand es schon ganz geil, weil ich meine eigenen Ideen da realisieren konnte und ich hatte schon immer so meine eigenen Gedanken. Ich wollte nie in diese klassische Zauberschiene irgendwie rein. Ich wollte jetzt nicht so sein wie XY, sondern ich habe so meine eigenen Ideen irgendwie durchgedrückt. Aber für mich war es am Anfang schon enormer Stress.
Auf der Bühne zu stehen jetzt selbst? Oder?
So lange vor allem. Ja. Also so Kurzauftritte waren dann irgendwann okay, wo du mal eine Viertelstunde irgendwie am Stück zauberst oder so. Aber Solo-Programm ist schon hart, wenn du da dann 3-4 Stunden alleine irgendwie stehen sollst und dann zwischendurch auch merkst am Anfang, dann bricht irgendwie die Aufmerksamkeit weg oder so und denkst du so, scheiße, was mach ich jetzt so, ne?
Aber nur eine Frage reingeworfen. Wenn du dich dabei am Anfang so unwohl gefühlt hast, warum bist du dann überhaupt auf die Bühne gegangen? Du wolltest wahrscheinlich zaubern oder es kommt aus der Liebe zur Zauberei oder wo kommt das her, dass du überhaupt auf die Bühne
wolltest? Ja, Liebe zur Zauberei, aber auch therapeutischer Ansatz, glaube ich. Also es war so die Challenge.
Reine Selbsttherapie.
Ja, ja, tatsächlich. Ja,
tatsächlich, glaube ich. Marco Weißenberg zaubert auch Selbsttherapie. Das kann man.
Ne? Aber ich glaube, das machen wir alle ein Stück weit.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind alle Therapiefälle.
Absolut.
Ja,
das zeichnet Zauberer meistens leider.
Aber das trifft recht gut. Ja,
ja, das sieht man ganz schön in Zauberkongressen, wo sie die 2000 oder 1000 Selbsttherapiefälle aufeinander hocken.
Ich kenne keinen Künstler, der nicht irgendwie einen an der Klatsche hat.
Ja, besonders bei der Zauberer.
Also weil warum sollte man sich dieser Situation aussetzen und vor viele Leute treten? Das ist eigentlich eine unnatürliche Stresssituation.
Mein Problem ist, ich kann nichts anderes.
Nicht nur das.
Also ich kann unvorbereitet, ohne einen Trick zu haben, auf die Bühne gehen und auch gerne eine Stunde mit den Leuten quatschen und die sind noch so ein bisschen unterhalten. Also, ne? Aber...
Wellen sich Torben.
Ja, mit TH.
Dazu kommen wir gleich,
was ich wollte das auch noch später auf meiner Liste stehen.
Hinzu kommt ja nicht nur, dass wir uns auf die Bühne stellen und Aufmerksamkeit erregen, sondern wir suchen uns ein Hobby aus, wo hauptsächlich über 60-Jährige aktiv drin sind.
Das stimmt.
Was sonst keiner macht und sehr damit zusammenhängt, dass du lange in deinem Zimmer sitzt, meistens auf dem Bett und Kartengriff klopfst.
Na, ja, das ist jetzt, so sah es bei dir aus. Ich habe nie geübt, ich bin einfach auf die Bühne gegangen.
Ja, das gibt's auch.
Aber daraus resultiert auch, liebe jungen Zauberer, falls ihr das hört, daraus resultiert auch, man sammelt viel Bühnenerfahrung und weiß, wie man sich da bewegt und alles. Aber man zaubert auch sehr, sehr lange, sehr scheiße, bis jemand kommt und sagt, das geht so nicht und ihr zeigt, wie es richtig geht. Das ist, ich habe sehr schlecht gezaubert. Wir haben uns ja auch in Meißen kennengelernt auf dem Jugendworkshop.
Ja, oh, das ist mega lang.
Das ist richtig lang her. Und du hast mal ein Jahr lang eine Nummer gezeigt, die das gleiche Konzept hatte, wie die ich damals gezeigt habe. Das war noch eine sehr schlechte meiner Phasen. Eine
Seilrutsche. Und du Arsch hast die eine Nummer vor mir gezeigt. Und ich war danach dran und dachte mir, ja, super geil.
Aber wir wussten es halt
auch nicht. Exakt das gleiche Konzept.
Aber es war quasi so eine Sendung der Mausstimme. Eine Sendung aus der Mausstimme und so ein Vortrag, so eine Mischung aus Peter Lustig und Sendung mit einem Ausmaß, glaube ich. Und eine Seilroutine dazu.
Ja.
Das Ding ist, meine war halt durchschnittlich bis schlecht, meine Aufnahme war eher schlecht und dann kamst du mit dieser professionellen Aufnahme und ich saß davor und dachte, oh, wie peinlich ist das denn jetzt? Jetzt habe ich eine Idee und man denkt ja am Anfang immer noch, man ist der Einzige, der so auf solche Ideen kommt.
Und ja, das war so leider viel zu oft so.
So ein Schlag in die Fresse, nee, das ist, Ideen sind nicht exklusiv, die haben Leute schon gehabt, werden Leute wieder haben und haben manchmal auch Leute gleichzeitig.
Ja.
Manchmal hat man Glück, manchmal hat man was ganz Abgefahrenes, aber...
Na, aber sagen wir mal ehrlich, die richtig guten Ideen sind ja oft Sachen, die irgendwie auch nahe liegen. Ja. Also sind nicht die wahnsinnig verkopften Sachen, sondern irgendwie offensichtliche Dinge. Und da kannst du halt drauf kommen, natürlich.
Ja, und klingt komisch, ist aber so.
Ist ja auch witzig.
Ist witzig, natürlich, das ist mega lustig. Das war aus dem hast du das in deinem ersten Solo-Programm gezeigt,
die Nummer? Ist in beiden noch drin.
Ah, oh, wow. Das Schnurrbart, meint ihr?
Ja, der Schnurrbart ist dann in dem neuen Programm dazu gekommen.
Okay, ah, cool.
Genau, weil das ist irgendwie so ein Dauerbrenner. Also die mache ich auch immer als erstes im Programm und da merke ich so an den Gags irgendwie, wie ist das Publikum heute drauf? Wie muss ich die irgendwie so ein bisschen anpacken, ne?
Ja, okay.
Weil wenn da keiner lacht, dann weiß ich, das wird ein sehr zäher Abend.
Interessant, dass du so einen Indikator hast, so einen kleinen Test. So ein, okay, ich mache den Schnurrbart und jetzt lacht keiner. Verdammt.
Also spätestens beim Schnurrbart, der lustigerweise mit dem Trick eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, das ist ja nur Klamauk.
Stimmt.
Aber also wenn da keiner lacht, weiß ich, das wird schwer. Es gibt auch manchmal so kleine Sachen in der Nummer, wo ich weiß, das sind so Gags, die können zünden oder nicht. Und wenn die da voll abgehen, weiß ich, okay, heute leichtes Spiel. Heute muss ich nicht viel machen.
Ja.
Das kommen wir noch dazu. Zu Lüdenscheid kommen wir noch. Aber das war auch...
Lüdenscheid war sehr leichtes
Spiel. Das war toll.
Wir können auch jetzt dazu kommen.
Wenn ich wollte noch, wo wir gerade so viele Komplimente an Marco gemacht haben, wollte ich noch eins raushauen und zwar...
Jetzt wollen wir mal kritisch.
Nein, ein Kompliment, weil das habe ich dir auch schon gesagt, als ich gefragt habe, ob du Bock hast auf den Podcast. Ich finde dein Auftreten, also den Werbeauftritt, natürlich machst du es professionell, deshalb muss das auch gut aussehen, aber die wenigsten schaffen es, dass sowas wie Bilder, Poster, das Outfit kommt dazu, wie die Bühne aussieht, dass das alles so aus einem Guss ist und alles auch gut aussieht, also nicht kitschig ist oder nicht drüber ist oder nicht ein bisschen geschmacklos ist, sondern einfach genau passt zu dir und dem, was du machst und halt auch gut aussieht. Wollte ich nochmal loswerden. Können so viele Zauberer nicht, also hast du selbst gemacht oder hast du einfach jemanden, der es drauf hat?
Das meiste mache ich tatsächlich selbst. Also alle Grafiken, alle Plakate, alle Videos, die du so siehst im Netz von mir, die sind größtenteils selbst gemacht oder mit Leuten, die eng in meinem Team sind. Also ich habe dann schon mal Leute, die Videos dann schneiden oder so. Aber meistens Konzept, Ideen, das ist alles von mir.
Ah, kurze Frage. Dein Team sind? Du hast eine Gruppe, mit denen du arbeitest?
Damit das genau. Also es wächst mittlerweile. Also ich habe eine Produktionsfirma noch nebenher, die ich jetzt für mich aber relativ weit runtergeschraubt habe, so vom Pensum.
Produktionsfirma für was?
Live-Shows und Medienproduktion. Also wir arbeiten größtenteils im Fernsehbereich, auch hier in Köln. Also wir sind zu zweit, meine Kollegin und ich. Und sie macht viel so Autoren bei verschiedenen Fernsehprojekten. Also weiß nicht, Knallerfrauen, Knallerkerle, wenn ihr das kennt. So Sketch-Comedy.
Ja.
Dreht das Männerhaushalt im WDR und solche Geschichten. Da werden Sketche geschrieben und redaktionell betreut. Wir machen aber auch große Live-Shows für Freizeitparks. Da sind wir mal so reingeschlittert vor ein paar Jahren.
Cool.
Und da sind wir im Moment glücklicherweise, oder wobei das ist glücklicherweise, das ist natürlich, kann man so oder so sehen, aber wir sind eigentlich nur einmal im Jahr so richtig aktiv, was diese Live-Shows angeht. Wir sind damals in so eine Halloween-Schiene reingerutscht und haben für Halloween-Events in Freizeitparks Shows produziert. Und da haben uns andere Parks wiederum gesehen und haben gesagt, geil, wir haben auch ein Halloween-Event und irgendwie machen wir nur Halloween-Events. heißt, wir haben dann irgendwie 3-4 Projekte, aber auch nur im Oktober. Was für mich als Zauberkünstler mega geil ist, weil ich weiß, okay, so 2-3 Wochen im Jahr, die kann ich mir rausblocken und ich bin nicht das ganze Jahr so weg. Und da sind wir im Moment, wir sind in Paris, in Belgien haben wir einen Park, in Deutschland waren wir letztes Jahr noch.
Wow, das ist umfangreicher, als ich gedacht hätte. Also
genau, und das sind halt so große Shows Outdoor, im Moment viel mit Feuer, wo wir dann wirklich 4 Tonnen Bühne hinkarren mit Licht und Sound.
Okay, da braucht man ein Team.
Genau. Also da haben wir einen Technikpartner, mit dem wir zum Beispiel zusammenarbeiten. Also wir sind relativ gut vernetzt, auch dann im Fernsehbereich, Kameraleute. Ich habe ja Film studiert.
Ah,
dementsprechend. Ich auch. Echt, wo hast du studiert?
Medienakademie in Berlin.
Also ach geil, okay. Ja, ich war an der FH in Dortmund.
Ja,
die haben auch einen Studiengang. Und da kennen wir natürlich auch, da hat man sich seine guten Leute irgendwie dann rausgepickt. So. Und die kommen halt immer wieder für Projekte. Ne?
Kameraleute. Ja, natürlich, man arbeitet zusammen und behält den Kontakt. Ne?
Ja.
Cool. Ist bei dem Studium auch so, dass auch relativ viele, mit denen du studiert hast, jetzt gar nicht mehr in dem Bereich arbeiten?
Voll. Ich glaube, wir sind gestartet mit, es ist ein relativ kleiner Studiengang mit 30 Leuten, glaube ich. Und da war das schon, ich glaube, so im zweiten Jahr waren es dann nur noch 15, die da waren. Die anderen sind weggebrochen. Und ich glaube, die wirklich den Bachelor gemacht haben, 4.
So wenig. Also bei uns haben viele, also wir sind mit 18 gestartet. Von den 18 haben, glaube ich, schon so 10 bis 12 einen Bachelor gemacht.
Eine gute Quote.
Zahlen ja auch viel Geld dafür.
Ist es privat?
Ist privat, ja.
Okay, das erklärt.
Also halb. Also wir haben natürlich auch in einer staatlichen Uni offiziell unser Bachelor gemacht und auch einige Kurse da gehabt, aber es war
eine Akademie. Das ist ein Unterschied, weil ich glaube, wenn es privat ist und du echt Kohle reinstecken musst,
dann machst du das auch.
Ja. Du bist mit einer anderen Ernsthaftigkeit dabei. Du hast es dir vorher gut überlegt.
Ja, sehr
gut. Wir hatten also Leute, das war so, ja, ich guck mal, was ich mache. Ich mache jetzt erstmal das.
Aber
so,
ist es dann leicht reinzukommen? Weil selbst für mich war es an der Privaten noch relativ schwer reinzukommen.
Nee, ich wollte erst zu IFS, Internationale Filmschule in Köln. Ja. Das war ein mega hartes Aufnahmeverfahren. So. Mhm. Aber da bewerben sich auch irgendwie 200 Leute auf 12 Plätze.
Ach krass.
Das ist unrealistisch.
Aber das geht ja noch von der Menge, von Verhältnis Bewerber zu Menge an Plätzen.
Das sind Medizin, aber du musst irgendwie auch 12.000 Euro mitbringen für das Studium. Ne?
Ach so.
Das kommt noch mal on top.
Ja gut, dann finde ich es ziemlich viel.
Das
sind sehr viele Leute.
Und das war dann der staatliche Weg quasi über die FH, aber halt viele so Larifari. Ich hatte eine, die da war, die meinte so, ja, ich sag, was ist denn dein Ziel? Ja, ich will so schnell wie möglich dieses Studium durchhaben, den Bachelor haben und dann gucke ich weiter. Und ich mir denke, ja, dann bist du im falschen Studiengang. Dann mach BWL oder irgendwas Universelles, aber
Physik.
Also weil nur um den Bachelor zu haben, dann studiere ich Film.
Ja,
stimmt. So, ich habe den Bachelor letzten Endes nicht gemacht. Ich habe 7 Semester war ich da und habe das Ding dann erstmal auf Eis gelegt. Dann 2 Jahre später gesagt, gut, vielleicht melde ich mich mal ab.
Ja.
Weil mir ging es nie um den Bachelor, sondern eher um die Erfahrung, die ich da mitnehme. Weil in der Branche interessiert sich keiner dafür, ob du einen Bachelor gemacht hast.
Das stimmt. Ja,
das kommt vielleicht ein bisschen
noch was. Es geht um das Arbeiten selbst. Und das habe ich auch
im Studium. Du arbeitest, ja genau.
Das habe ich auch im Studium gemerkt. Also Privatstudium, deshalb gibt es auch Leute, die damit, also privat klingt immer so heftig. Das ist, kannst du mit einem staatlichen Studienkredit, kann da jeder rein. Den kriegt jeder, unabhängig von den Eltern. Ne? Das ist gar nicht so, muss ihn halt dann irgendwann zurückzahlen. Aber wir hatten ganz viele, die dann halt auch so da rangegangen sind, so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt hier, bringt mir was bei und hinterher gehe ich raus und ich bin wer. Um das mal so zu sagen. Und die sich dann beschwert haben, ja, das ist ja alles so wischiwaschi. Er hat gesagt, jedes Studium ist so ein bisschen wischiwaschi, wenn du nichts dafür machst. Du musst natürlich auch dich über studieren, heißt selbst studieren. Man muss sich darüber hinaus informieren. Man muss die Kontakte mit den Dozenten knüpfen, die bei uns alle aus der Arbeitswelt kamen. Was das Coole im Privatstudium war. Und du musst halt muss auch eigenständig Projekte machen und Fehler machen. Am besten im Studio, dass du sie hinterher nicht mehr machst. Ne?
Das Einzige, was der Bachelor ja wirklich macht, ist dir eventuell den Einstieg in was erleichtern.
Ja, aber auch kein Bachelor of Arts, finde ich.
Ja.
Meinst du?
Vielleicht, also es ist mehr abhängig davon, welche Kontakte du knüpfst und hast und welche Erfahrungen du sammelst und wie du arbeitest. Okay. Aber ein Abschluss, das Einzige, was der Abschluss macht, ist dich interessanter, wenn du irgendwo rein willst, in einem ganz speziellen Fall. Wenn du jetzt deinen eigenen Traum verfolgst oder irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten willst.
Okay, das kann sein. Ich glaube auch, wenn ich mich jetzt beim WDR bewerben würde, was ja wirklich so ja sehr, sehr bürokratisch ist als Unternehmen, dann gucken die, glaube ich, schon drauf und sagen, oh geil, du hast Film studiert, du hast irgendwie den Bachelor gemacht. Ich glaube, damit kannst du schon punkten.
Kommt auch dran, wann du es machst. Angenommen, du hast jetzt 7 Semester studiert, willst jetzt anfangen, selbstständig zu sein und bewirbst dich dann, keine Chance, kein Abschluss, nix. Nach 3 Jahren Erfahrung kannst du vielleicht, glaube ich, trotzdem reinkommen.
Ja. Weißt du, das finde ich auch krass. Also die meisten aus meinem Studium, die am Ende auch den Bachelor gemacht haben und jetzt auch relativ erfolgreich sind in dem, was sie tun, die hatten vorher schon eine Ausbildung in dem Bereich. Die sind gelernter Mediengestalter. Ach, also ein Kameramann von mir, der hat vorher eine Ausbildung im ZDF gemacht. Also der war schon eigentlich tipptopp und ist dann ins Studium gegangen. Der hatte eine geile Ausbildung und der hat jetzt alles mitgenommen, was er da so kriegen konnte an Know-how und ist jetzt da raus. Aber der ist, glaube ich, für den WDR und als Freiberufler und der ist einfach top, ne? Also krass. Aber die meisten, die so Larifari, die sind halt irgendwann weggebrochen.
Also, ja, interessant. Aber hättest du den Bachelor gemacht, was wärst du denn? Also Bachelor of Arts, ja, aber ja. Film ist ja erstmal sehr allgemein gefasst.
Also das Studium hieß Film und Sound. Wobei mein Schwerpunkt auf Film lag. Wir hatten auch die Sound-Leute, die hatten dann ein bisschen andere Module und so. Ja, man muss sich selbst spezialisieren. Also okay. Es gibt ja viele Studiengänge, die dann sagen, okay, das ist der Kamerastudiengang, das ist der, keine Ahnung, Regiestudiengang. Das war bei uns nicht so. Bei uns war ein relativ offenes Studium.
Okay, cool. Interessant. Das wusste ich auch nicht. Ich erfahre heute so viel über dich. Du bist einer der Menschen, einer der Zauberer auch, die immer bei mir sehr präsent sind in den ganzen sozialen Netzwerken. Ich sehe das alles immer und schaue es mir auch gerne an. Deshalb wird es ja auch wieder angezeigt. Mhm. Aber dich selbst sehe ich gar nicht so häufig. Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass du auch bei dem Magic Summit im Sauerland
Da reden wir gleich drüber. Nein, aber das kann ich auch unterschreiben. Wir kennen uns auch noch nicht so ewig lang. Ich glaube, Bonner Zauberwochen haben uns das erste Mal richtig unterhalten. Und ich war auch schon mal so bei dir in der Show, aber dachte auch so, ich habe super viel von dir mitbekommen, auch durch die ganzen Kollegen. Ne? Der Alex hat mal wieder was erzählt und dann hieß es immer, ja, der Marco hat da so eine Nummer. Und deswegen finde ich das auch super interessant.
Das ist so krass, die Dunkelziffer über Social Media ist so hoch. Ne? Also weil du siehst irgendwie, und du kannst ja in den Insights irgendwie gucken, dann steht da so, keine Ahnung, 800 Leute haben diesen Beitrag gesehen und geklickt. Und denkst du, okay, super, 800, geliked haben es 40. Heißt, ich kann von 40 Leuten sagen, ich weiß, wer das guckt. Ja. Wer sind die anderen 750 so? Und das ist schon krass. Und dann höre ich immer wieder von Leuten, wo ich denke, was, du guckst mein Zeug? Ja. Das ist sehr krass.
Ja, aber das ist war wieder als Kompliment. Ich meine, nicht das gleiche Kompliment wie vorher. Ich mache immer nur gleiche Komplimente. Timothy hat mir erzählt, dass
Timothy Thompson.
Hat mir erzählt, dass du einen sehr, ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, aber ich glaube, wie ich sagen würde, einen sehr schönen Anspruch an die Kunst dahinter hast. Also ich bin immer vorsichtig, mit über Zauberkünstler zu sprechen und wir machen Kunst und so, weil ich glaube, das hat Tobi auch mal so schön gesagt, sobald man sagt, dass es Kunst ist, ist es dann auch Kunst. Wenn aber einfach den Anspruch an den, was wir machen, du hast einen sehr schönen Anspruch an den, was wir machen, an das, was wir machen. Gibt es irgendwelche Orte, wo du nicht hingehen würdest, irgendwas, was du nicht machen würdest, was du jetzt sofort kategorisch ausschließen würdest als Zauberer?
Du meinst jetzt so Auftritte?
Wo ich auch Auftritte, will. Projekte, an denen du dich vielleicht beteiligst oder
Kunststücke?
Also kategorisch will ich, glaube ich, erstmal nichts ausschließen. Ich merke schon, dass es ein großer Unterschied ist, öffentliche Shows zu spielen. Einfach von dem kreativen Ansatz und wie du Videonummern machst und so. Also ich mag halt diese Firmen-Events, da habe ich immer echt das Gefühl, ich bin Dienstleister.
Ja, ja.
Du kommst da hin und du siehst dann die Gage und denkst dir so, ja, dafür macht man es auch. Mhm. So, ne? Aber das ist jetzt nicht, weil ich denke, boah, das erfüllt mich jetzt 100% oder das macht mich richtig glücklich. Weil ich habe ganz viele Nummern auch, die ich nur im Solo spielen kann. Weil die als Einzelnummer gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Und das finde ich aber eigentlich richtig geil, Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das ist so das, was ich sehr gerne mag.
Interessant. Ja, ich finde das auch, dass du, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass die Sachen, die du zeigst, immer sehr ausgearbeitet wirkten. Da machst du dann
keine Details. Das ist schön, weil das so wirkt. Das ist auch vieles improvisiert, aber ja.
Man merkt auf jeden Fall, dass wir den gerade
schön, schön, dass du ehrlich bist dabei.
Manche hätten jetzt auch gesagt, ja, ja, das ist sehr, ja, sehr ja, durchdacht ja. und so.
Jahrelang Gedanken gemacht. Ja,
kennt ihr das, wenn irgendwelche Zauberer auch, bist du in irgendeinem magischen Zirkel Mitglied, in irgendeinem Ortszirkel?
Ich bin durch die Meisterschaften ja in den allgemeinen ja. Zirkel reingerutscht, so.
Ach, musst du?
Aber, ich wollte nie.
Du warst nie. Weil da hat man es ganz häufig, dass man von anderen Zauberern Sachen gezeigt bekommt und manchmal auch gute Sachen. Dann fangen die an, das zu erklären, weil darum geht's ja im Treffen auch manchmal, dass man sich austauscht, was die Feinheiten dahinter sind. Es gibt so manche, die erklären halt ihr Kunststück und auch sehr detailliert und was sie sich mit jeder Bewegung gedacht haben. Manchmal denke ich mir, das denken die sich gerade aus. Das haben die zufällig richtig gemacht, einfach weil die gelernt haben.
Lass ich die Hand immer so fallen, weil und dann kann ich ja das machen. So,
ah ja, ja, genau.
Dann fällt ihm auch, okay,
ich glaube, bei Seminaren, wenn man Zauberer Seminare sieht, ich glaube, die eigentliche Kunststückentwicklung war nicht so intensiv wie die Erklärung, die gerade folgt.
Ja, das hatte ich auch. In irgendeiner Gruppe saßen wir und ich weiß nicht genau, wer es war, aber irgendwer hat genau sowas erzählt und ein Kollege dreht sich um. Hey, das habe ich noch nie bei dir so gesehen. Das noch nie so gemacht.
Fuck, ja. Ey, aber das ist so ein Ort. Also das ist ein Ort, zu dem ich will's, das ist mehr so mal schlichte Werbung, ne? Also für Ortszirkel. Ich glaube, für viele Leute passt das echt gut so, aber für mich irgendwie nicht. Ich war mal zu Gast in 2 Zirkeln. Ich möchte keinen Namen nennen und Ortsangaben machen. Aber das war nicht mein Ding.
Wir können das auch rausschneiden und wegpiepen.
Das war,
sag mal, ich mach so ein Piepen so drauf. 1, 2, 3.
Wenn du es in dir hörst, ist weggepiept.
So, ich hoffe es für dich. nee, das war echt so, wo ich dachte, so, das ist nicht meine.
Ich habe ja übrigens auch mal für RTL gearbeitet. Also,
okay, meine Arbeit. Das verpixelt.
Das steinen wir raus. Die Kamera läuft nicht.
Ja, ja, genau.
Sobald die Einverständniserklärung unterschrieben ist, geht alles.
Ja, ja. Aber das ist echt übel. Nein, aber das war echt nicht meine Welt. Ich bin eh kein Vereinstyp.
Kann ich voll verstehen.
So, ich mag einfach dieses Vereinsleben, das ist nicht so meins. Und es gibt auch Leute, ich habe mir auch schon stundenlang diskutiert mit Leuten, die gesagt haben, ja, aber man muss auch dann wieder was zurückgeben und so. Das sehe ich auch so. So, aber das versuche ich auf meine Art und Weise. Aber Ortszirkel sind einfach nicht,
ich fühle mich
da nicht wohl.
Ich meine, diese Sprüche, man muss auch was zurückgeben, man muss die Leute mitnehmen. Hatten wir letztes Mal schon, wohin denn? Mit nach Hause?
Ja, so.
Ja, ich finde auch, man muss was zurückgeben, aber das muss nicht durch den Zirkel passieren. Ich kenne auch so viele Jugendliche, die nicht in den Zirkel gehen wollen, aus besagten Gründen keine ordentliche Jugendarbeit, nur ältere Herrschaften, die in irgendeiner Bar sitzen und sich vor allem dann wie die Tipps geben. Du musst das so machen. Und ich sitze neben mir, nein, auf keinen Fall. Das ist voll schlecht, wie du es machst. Mach es nicht so. Und dann,
ja, ja, ich kann es voll verstehen. Konkrete Situation, ich war bei einem Zirkel in und da war gerade Weihnachtsfeier. Also ich habe ausgerechnet auch noch wirklich da irgendwie zu Weihnachtsfeier da reingeschnuppert. So, dann saßen wir auf einer Kegelbahn, es gab Schnitzel und Pommes, es wurde Schrott gewichtelt und es wurde auch ernsthaft gewichtelt, wo ich dachte, ist das jetzt das Schrottwichteln? Es war irgendwie, bin da raus und dachte, das war jetzt auch als verschwendete Lebenszeit. Ne? Also das war schwierig.
Ich glaube, der Hauptunterschied ist, wir beide haben ja angefangen zu zaubern und sind mit diesem Zirkel quasi in den Zirkel reingewachsen. Das heißt, ich glaube, bei dir war es ähnlich. Bei mir war es so, ich habe einen Zauberkasten gehabt, auf dem Geburtstag meiner Schwester eine Show gemacht, da war ich 9 und ein Jahr später hat ein Bekannter von meinem Vater, dem hat ihm das erzählt und der meinte, ja, wir haben hier diesen magischen Zirkel, der war auch Zauberer, war der Vorsitzende des magischen Zirkels Wolfsburg. Na, bin ich da mal hingegangen und die haben mir das auch noch, der ehemalige Vorsitzende hat immer noch versucht, das Ganze so ein bisschen wertiger zu verkaufen und hat dann meinen Eltern auch erzählt, ja, das ist schon ganz besonders, wenn man da eingeladen wird und so weiter. Und
bin ich da hin
und auch als 11-Jähriger ganz aufgeregt und ach du großer Gott. Und wusste gar nicht, dass das meiste, was sie zeigen, scheiße ist. Aber ist einfach so, viele Hobbyzauberer haben auch gar nicht den Anspruch, die größte Zauberer zu sein.
Ist
da
ja
geht,
voll okay.
Da geht's um Gemeinschaft, da geht's darum, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich auch über andere Dinge zu unterhalten und einfach eine Gruppe zu haben, mit der man
und nicht Hobby zu teilt. Zaubern, muss man dazu sagen.
An so vielen Ortszirkeln wird nicht gezaubert. Manche zaubern auch nicht, das stimmt. Aber ich habe dann glücklicherweise ein paar gute Zauberer auch dann da kennengelernt, die mir dann auch irgendwann gesagt haben, hier, das ist scheiße, gezeigt haben, wie es richtig geht. Also ohne den Zirkel würde ich wahrscheinlich nicht zaubern. Und dann haben wir noch einen zweiten Zirkel nebenan in Braunschweig, der jetzt eine wundervolle Gemeinschaft hat. Wir planen gerade eine Gala, die wir zusammen machen, wieder im Schloss in Braunschweig und solche Sachen. Und das ist Das wird eine richtig gute Show. Wir haben ja schon 4 Stück gemacht, über die letzten 6-7 Jahre verteilt, immer mal wieder, alle 2 Jahre so eine Gala da. Und das macht einfach Spaß. Jeder übernimmt so Aufgaben. Manche zeigen eine Nummer, manche auch nicht. Es gibt manche, die organisieren Dinge drumherum. Ja,
wir hatten auch das große Glück, dass wir in Bonn eine sehr aktive Jugendförderung hatten. Mhm. Und dadurch bin ich in den Circle. Und das haben wir jetzt immer noch. Und das ist viel wert, wenn du halt direkt in den Kontakt kommst und dann auch zu den Jugendworkshops und so. Und ich hatte das große Glück, dass Ulf Bürger und Patrick Lehn da. Da bin ich sofort an die geraten und seitdem Mitglied. Und das war pures Glück.
Ja, also. Und die Bonner setzen ja nochmal einen drauf mit dem Bonner Zauber. Du warst ja auch schon mit deiner Show da. Das ist ja ein tolles Event, das ganze Ding.
Total. Also,
dass ein Ortszirkel sowas organisiert und es so etabliert hat, dass die Shows auch, sagen wir, zu 90% ausverkauft sind.
Apropos gut organisiert und jugendliche Zauberer. Lüdenscheid. Kommen wir jetzt noch der Zeitpunkt, oder?
Das ist eine Alternative, würde ich sagen. Ne? Ja, solche Treffen sind Alternativen zu Zirkeln, ja.
Und aber man muss auch sagen, wir kennen uns alle durch die Jugendworkshops so ein bisschen.
Genau, die sind großartig.
Und da ist der magische Zirkel ja nicht komplett unbeteiligt. Also das ist ja dank Detlef und Axel und Dieter und Dieter Arnold, Axel Heckler.
Und alle, die es vorher gemacht haben.
Und auch der Zirkel tut ja ein bisschen was dabei, aber da gibt es Leute, die sagen, komm.
Ja, da muss man auch mal eine Lanze brechen. Man kann halt als Jugendlicher für 100 € ein ganzes Wochenende mit renommierten Zauberern, man ist komplett verpflegt. Also dieses Geld ist eigentlich nur Unterkunft und Verpflegung und selbst dafür ist es zu wenig.
Ja.
Und du hast halt einen Input, der bewundernswert ist. Also das wird halt auch vom Zirkel unterstützt.
Richtig.
Und mein Appell an alle Ortszirkel, das hat nämlich der Wolfsburger Zirkel gemacht, da könnt ihr euch alle was abschauen. Wenn ihr einfach ein bisschen Geld in der Kasse habt,
ja, jetzt könnt ihr auch schon
aufhören. Nein, sponsert euren Jugendlichen den Workshop oder so. Gebt den Teil dazu oder so.
Geile Idee.
Super Idee. An alle, die es hören, ich hoffe, dass es wer hört, teilt diese Idee auch. Das hat der Wolfsburger Zirkel gemacht, der glücklicherweise gut gewirtschaftet hat über die Jahre oder zu meinem Glück, aber die haben ja halt die ersten Workshops alle bezahlt und so hatte ich halt nur noch die Fahrtkosten. Das haben dann meine Eltern übernommen, weil als Jugendlicher kann man, das sind 100 € viel Geld.
Wir haben es umgekehrt gemacht, wir haben die Fahrtkosten bezahlt. Weil wir aber auch 11 Jugendliche hatten, was ein bisschen
viel ist. Okay, in der Summe dann ein bisschen viel. Aber ich finde es erstaunlich, wie gut das angenommen wird. Also ich war jetzt Anfang des Jahres in Wien vom Magischen Ring, der Jugendworkshop. Und es ist wirklich krass, wo die alle herkommen. Also aus Deutschland kamen irgendwie 5, welche sind irgendwie, weiß nicht, 8 Stunden mit der Bahn aus der Schweiz irgendwie rüber krass. Und so. Also ich glaube, das funktioniert schon sehr gut. Und ich glaube, wenn es da die Unterstützung dann von den Ortszirkeln etc. gibt, umso geiler.
Ja. Schön, schön.
Okay, Lüdenscheid?
Lüdenscheid?
Ja, eine Legende. Okay. Jetzt schon.
Was ist passiert? Ich versuche es in kurzen Worten zusammenzufassen. Timothy Thompson, um ihn bei seinem Künstlernamen zu nennen, Timothy, Zauberfreund von uns, der vor einem halben Jahr entschieden hat, das hauptberuflich zu machen, das auch sehr aktiv angeht. Und Timothy, der aus der Vertriebswelt kommt und sehr gut darin ist, sich zu vernetzen, mit Leuten in Kontakt zu sein. Das ist eigentlich, du lachst.
Und ich weiß nicht. Ja, weil wir durch die Stadt gegangen sind und er einfach jeden zweiten kannte.
Das war wirklich so, als ob er der Bürgermeister wäre. Ha, hallo. Ja, ja. Und das ist witzig, weil ich glaube, Timothy wird die Folge hören. Also, hi, Timothy. Das war echt lustig.
Ja, er weiß das auch selbst.
Er weiß das natürlich. Das ist ja auch für das, was er vorhat, ein Riesenvorteil. Das ist, das haben einige nicht und die meisten nicht.
Das sind ja irre viele Leute, es müssen ja noch Leute nach Hause geschickt werden später in der Gala.
Ja, aber ist voll wahr. Wir
greifen vor. Das spricht ja für Timothy. Ja.
Also was Timothy getan hat, was er getan hat. Timothy, was du getan hast, das verzeihen wir dir nicht. Nein. Timothy hat ein Treffen organisiert, er hat es Magic Summit genannt, magisches Treffen, wie auch immer man sagen möchte, in Lüdenscheid, wo er herkommt, wo er auch wohnt. Da kennt er Leute aus einer Jugendherberge, natürlich kennt er die, er kennt alle. Und die Jugendherberge oder so ein
Jugendtheater,
die haben ein Theater, wo auch regelmäßig Theatervorführungen sind, eine kleine Bühne, maximal, glaube ich, 150 Leute, wenn man es richtig rappelvoll stopft.
Ja.
Und oben hatten wir dann so einen Raum, an dem wir arbeiten konnten und wir waren insgesamt 10, 11, 12 Leute, die da waren. Manche sind dann früher gegangen, manche später gekommen, also es war nicht so festgesetzt und haben halt intensiv an Nummern gearbeitet, gequatscht, Bierchen getrunken. Slush-Eis war es diesmal, ja.
Ja.
Und ich glaube...
Ich hatte noch nie eine Slush-Eis-Flatrate, das war so toll.
Ich glaube, der liebe Felix...
Ja, aber auch nur für einen Tag. Ja. So, am nächsten Tag konnte ich den Scheiß nicht mehr.
Ich glaube, liebe Felix W., der wird in den nächsten Wochen Bauchschmerzen haben, weil er so viel Slush-Eis getrunken hat. Übrigens, weites Anreise aus Potsdam. Also viele Zauberer kamen zusammen und zum Ende haben wir dann als Dankeschön an die Jugendherberge auch, dass wir die Räumlichkeiten nutzen durften, eine Show auf der Bühne gemacht. Die Einnahmen blieben bei denen. Wir haben als Dankeschön hinterher nochmal ein kleines Geschenk bekommen, was auch schön war. Also eine nette Geste, fand ich. und haben am Ende eine Show auf die Beine gestellt, die seinesgleichen sucht, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich.
Marco, wie fandst du die 3 Tage in Lüdenscheid?
Ich bin vor allem überrascht von dem Ergebnis. Also, weil die Gala war nun wirklich geil. Also, es hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, für die Leute im Publikum als auch für uns hinter der Bühne. Gut, die Wände waren sehr dünn. Ich glaube, man hat sich gegenseitig wahrgenommen. aber es war großartig. Ich war ein bisschen überrascht, weil das Wochenende davor war ja schon sehr, sehr offen. Irgendwie. Ich weiß, am ersten Tag, ich kam 2 Stunden zu spät. Was? Kam in der Location an und es war keiner da.
Würde ich ja nie machen, zu spät kommen.
Also es war mega irgendwie offen so. Und dann, aber es sind echt geile Sachen da rumgekommen. Wir haben zwischendurch an Nummern gearbeitet und da habe ich wieder gemerkt, wie krass das ist, wenn man einfach mit mehreren kreativen Leuten zusammensitzt, da kommst du auf Ideen, auf die wärst du alleine nie gekommen.
Das stimmt.
Und das ist wirklich ziemlich sensationell. Und die Gala war dann auch schnell zusammengehustet. Wir haben wirklich Nummern bis eine halbe Stunde vorher irgendwie noch zusammengeschmissen und überlegt. Und das Ergebnis war irgendwie großartig.
Ja,
das
war
wirklich. Ich habe beim Zeigen der Nummer noch überlegt, was ich jetzt genau zeige und was ich lieber weglasse.
Man muss dazu sagen, Nico, du hast auch eine spezielle Nummer.
Ich hatte eine spezielle Nummer, ja. Aber genau das wollte ich mal machen. Das wollte ich mal ausprobieren. Und genau dafür war es richtig.
Ja, und den Wellensittich haben wir ja auch hinter der Bühne.
Du hast ihn hier gezeigt. Guck mal, dieser
Wellensittich. Ich hab den irgendwo in der Ecke gefunden und habe dir den gezeigt. So, und du hast ihn einfach mit auf die Bühne genommen. Und
das stand ein ausgestopfter Wellensittich in einem Käfig. Ich glaube, das war eine Attrappe. Für irgendein Theaterstück. Wir standen in so einer Ecke und Marco meinte, guck mal da. Und ich so, geil, nehme ich mit auf die Bühne. Und hab dann den Wellensittich mit rausgenommen, war voll bepackt, stellen dahin und sagt, das ist mein Assistent, das ist Torben. Torben kann ein Kunststück, Torben, bleib. Und das war's dann. Und dann war Torben einfach nur die ganze Zeit an der Seite. Aber so beliebt, dass er am Ende in der Zeitung erwähnt wurde.
Offensichtlich.
Mit ja. TH geschrieben.
Publikumsliebling Torben.
Torben mit TH.
Ja, Torben. Was ich auch cool fand,
wir Torben.
Haben... Torben.
Torben. Also wir haben so
guter Versuch.
Wir haben immer an Nummern gearbeitet und halt Feedback gegeben, ein bisschen was gezeigt, Überlegungen, Anstöße gegeben und zwischendurch haben wir halt nur rumgeblödelt, was gegessen und an einem Tag waren wir in der Phänomenta in Lüdenscheid. Da war Eberhard jetzt nicht dabei, aber es war ein Riesenspaß mit 5 oder 6 Zauberern in so ein Erlebnis, das war so ein Technikmuseum zu gehen. Das war so schön. Es war wie so ein Erwachsenenspielplatz mit ganz vielen Experimenten. Und
das schlägt nicht nur das Zaubererherz, sondern auch das Physikerherz hoch,
oder? Das war so toll, ja. Das war wirklich toll. Und Zauber sind ja witzige Leute grundsätzlich. Und in der Gruppe ist meistens noch witziger, auch wenn wir immer verpeilt sind.
Aber auf jeden Fall große Props an Timothy, dass er das Ganze auf die Beine gestellt hat. Wir haben auch alle, glaube ich, einstimmig gesagt, das wollen wir wieder machen. Hatten alle viel Spaß zusammen. Haben auch gut harmoniert. Hanumiert haben wir. Wir haben harmoniert. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass es eine der Zaubershows war, wo es keinen Zauberer gab, der schlecht angezogen war. Meist im Anzug, du jetzt leger, aber ich finde, dein Bühnenoutfit passt auch perfekt in dein Konzept rein. Also wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, das ist einfach genau so richtig. Ist das übrigens deine Bühnenhose, die du gerade anhast?
Ja, also nein, also ich habe gerade keine Bühnenhose.
Okay, gut.
Ja, aber hatte ich auch vor ein paar Tagen nicht. Deshalb, also ja,
jetzt zerstörst du die Illusion, verdammt. Ich dachte, da steckt
ein Dank. Ich habe eine Bühnenhose.
Du hast dich einfach nicht
mehr letzte Woche gerissen.
Oh nein.
Mehrfach.
Wo?
Also, ich habe es nach dem Auftritt erst gemerkt. Ich weiß nicht, ob, naja, egal. Ich hoffe, man hat es nicht während des Auftritts gemerkt.
Dass da sowas raushängt irgendwann. So. Also, Kinder im Publikum.
Chicago, so. Billard, na egal.
Hosen
für Marco.
Wir gründen eine Spedition.
Unter dem Becher erscheint keine Limette.
Woran arbeitest du denn eigentlich gerade so? Sind ja jetzt demnächst Meisterschaften?
Wirst du mitmachen? Ich muss ein bisschen nachhaltig. Also ich habe ja bei den letzten Meisterschaften mitgemacht und das war echt so eine Hauruck-Aktion, weil ich habe gesagt, ich habe irgendwie mal Bock bei den Meisterschaften mitzumachen. Ich habe aber gar keine Nummer. Ja, komm, ich melde mich mal an. Also, weil du hast ja irgendwie 50 Euro Kaution. Wenn du dann nicht teilnimmst, gut, dann sind die 50 Euro weg. Aber also es kann eigentlich nicht so richtig viel passieren.
Nö. Notfalls machst du was noch nicht so gut und dann vergessen es alle.
Ja, im Zweifel so. Und dann hatte ich
vier Wochen, so schlecht, dass ich es nie wieder vergesse.
Oder so, das gibt's auch.
Ja.
Und 4 Wochen vorher hatte ich dann irgendwie die Idee. Ich habe halt überlegt, was sind denn starke Effekte? Und ich hatte in meinem ersten Solo, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, zum Schluss diesen Effekt, wo eine Karte unterschrieben wird und die verschwindet dann und wandert in ein Fotoalbum und klebt auf der letzten Seite.
Ha,
so. Schön. Und also das Fotoalbum spielt im ersten Teil der Show eine Rolle und ist dann als Callback quasi wieder, weil auf der Karte steht, irgendwann wirst du verstehen. So, und die Karte verwandelt sich dann in eine, wo drauf steht, irgendwann wirst du verstehen, und dann macht der Zuschauer das Album auf und hinten ist die fest eingeklebt, seine Karte. So, und dachte, der Effekt ist stark, kann ich den irgendwie als einzelne Nummer stärker machen. Weil das ist so eine typische Nummer, die funktioniert nur im Solo. Mhm. Als Callback und so. Als einzelne Nummer.
Ist ja halt im Fotoalbum.
Ja, so. Ist halt die Überraschung aber auch ein bisschen weg. So, ne? Ja, klar. Weil so hatte ich immer den Effekt, dass ich dann so, nein, schon bei diesem, irgendwann müsst ihr verstehen. Weil die Leute das sofort gecheckt haben mit dem Album. Das war ein sehr schöner Moment. Cool. Und den konnte ich dann in der Nummer nicht so reproduzieren. Dann habe ich überlegt, was kannst du machen? Und kam dann auf diese Polaroid-Kameras. Und habe das dann kombiniert und wollte irgendwie ein Foto, was gemacht wird, in einem Album erscheinen lassen und so. Und habe ich 4 Wochen vorher diese Nummer entwickelt und bis zu den Meisterschaften dann irgendwas Vorführbares da gemacht. Und das war echt scheiße. Also es war wirklich technisch was. Es war totaler Murks so. Wahnsinnig viel gefummelt. Und ich glaube, die Jury fand aber die Idee gut. Mhm. Also komm, wir geben dir mal einen dritten, mach was draus.
Das macht die selten. Das macht die...
Ja, so, weil, keine Ahnung, ich habe da nicht so die Wettbewerbserfahrung, aber ja, und dann habe ich mich ein Jahr hingesetzt, hatte da auch Unterstützung von ein paar ganz guten Leuten und am Ende war es eigentlich eine komplett andere Nummer. Das Einzige, was geblieben ist, war das Thema Polaroid.
Ja, bei den Vorentscheiden dann. Also beim Vorentscheiden war die improvisierte Nummer und dann für die Meisterschaft.
Genau, genau. Völlig andere Effekte, es war plötzlich auch keine Musiknummer mehr, es war dann eine Sprechnummer und so. Und da hat es dann eben für den zweiten gereicht in Pala.
Cool.
Und ja, vielen Dank. Genau, sollte noch zu den Weltmeisterschaften und so, ob das dann letzten Endes aber abgesagt.
Weil dir das zu viel Aufwand war, oder?
Naja, da war gerade das neue Solo in Arbeit.
Aha. Okay.
Und ich habe halt so echt überlegt, so, boah, was machst du jetzt? Also ich muss meine ganze Zeit, Energie und auch letzten Endes Kohle in diese Weltmeisterschaftsnummer reinstecken. Also weil Epps hat auf der Bühne bei der Übergabe der Magiker schon gesagt, ich will dich in Busan.
Ja.
Ich dachte, okay, was machst du jetzt? Also weil dann bleibt das Solo auf der Strecke, dann muss ich es vielleicht verschieben oder so, weil ich kann nicht Vollgas in beide Richtungen geben.
Ja, okay.
Ich habe gesagt, okay, ich mach Solo. So.
Ja, also bestimmt eine gute Entscheidung. Also ich finde das Solo auch sehr gelungen, bei den Wunderzauchen gesehen. Aber Busan hätte, glaube ich, was reißen können.
Bist du jetzt? Weiß ich nicht. Also die Nummer hat sich jetzt in diesem Jahr oder anderthalb Jahren nochmal so weiterentwickelt, dass ich denke, jetzt ist sie langsam auf einem guten Stand.
Ich war ja da, man hat es gesehen und weiß ja auch, wer Preise gemacht hat. Ich glaube, du hättest was reißen können, ja. Ist aber auch nicht schlimm, also vielleicht auch nicht. Also es haben ja auch Leute keine Plätze gemacht, wo wir gedacht hätten, die reißen was. Also
ja.
Weil du hast recht, wir,
ne? Busan war, glaube ich, eh eine große Überraschung irgendwie, ne?
Absolut. Aber meine Frage an euch beide ist, bist du jetzt nicht auch qualifiziert, theoretisch an den nächsten Weltmeisterschaften teilzunehmen?
Das ist inoffiziell auch so ein bisschen mein Plan. Also wenn jemand vom Zirkel offizieller Seite zuhört, ich hätte da eine Nummer für Kanada.
Können das ja mal. Jetzt die Sprachregel.
Wir starten Petition.
Ja, das geht.
Okay. Rosen für Marco und Marco für Kanada. Das ist unsere große Aktion, die wir jetzt starten.
Ja, weil ich glaube, jetzt ist die Nummer so auf dem Stand, wo ich denke, jetzt würde ich sie gerne zeigen. Jetzt sind die Effekte einigermaßen.
Okay.
Weil ich habe es halt auch im Solo drin, die Nummer, und dadurch wird sie einfach wahnsinnig eingeschliffen. Ne?
Aber für die Vorentscheid machst du jetzt eine neue Nummer, oder wie?
Ja, drei.
Bist du mit 3 Sparten angemeldet?
Ja, ich habe mir gedacht, so komm, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. So, ich hab immer gesagt, ich möchte diese Magiker im Regal stehen, weil ich finde, das ist einer der wenigen Pokale, die irgendwie hübsch aussehen.
Wirklich, dieser Geist, der diesen
Stapel. Ja, total. Und ich habe gesagt, ich will ein so ein Ding haben. Habe ich jetzt? So heißt der Druck, ist jetzt erstmal raus.
Schön.
Ich habe gesagt, so jetzt baller ich nur noch Ideen rein und arbeite gerade an 3 Nummern.
Welchen Sparten bist du, wenn ich fragen darf?
Voll breit gefächert. In Sparten, die auch wieder eine Challenge sind für mich. Also Comedy,
ja.
Mental und Parler.
Witzig. Das ist eine lustige Mischung. Ich hatte mich auch mit 3 Sparten angemeldet, aber halt Karten, Closer, Parler. Also alles
nach. Okay, alles dicht beieinander,
ja. Genau. Ich wurde nur für eine zugelassen, leider, weil die es verpennt haben. Mal gucken, was vielleicht darf ich ja noch. Also an das MZVD-Regie-Team. Wir haben auch einen Podcast, den man empfehlen darf.
Genau, ihr Schweinehunde.
Aber cool, ich bin sehr gespannt. Also wirklich.
Ich auch. Also weil die Nummern sind in unterschiedlichen Stadien. Also die Comedy-Nummer ist schon relativ weiß. Das ist Kanone.
Ja.
Comedy ist das. Genau, das ist cool. Comedy. Das war geil. Ich habe mich einmal gelacht. Bist du dir sicher?
War das wirklich
Comedy? Was du da gemacht? Ich hätte es in allgemeine Magie mit Sprache gepackt.
Ah, ich glaube, dafür ist zu wenig Technik.
Möglich.
Also zu wenig Effekte und zu wenig.
Ja, aber auch im Parler.
Das ist der Trick beim Comedy, da muss man nicht technisch so viel machen. Ne?
Tatsächlich, sind ja nur 10 Punkte. Also ja, von daher, das ist, glaube ich, eher eine Präsentationsnummer. Das ist ja auch okay. Zu Comedy.
Ich habe auch überlegt, wenn ich mal teilnehme, dann Comedy. Das ist so die Sparte, die ich mich trauen würde. Der Rest, weiß und ich.
Mental? Ach so, Jim.
Ja, ja, richtig. Ich wollte nur, du hast mich jetzt gerade 3-4 Mal abgewürgt. Ich wollte einfach mal wieder was sagen. Red bitte weiter. Mental?
mental, die Nummer gibt es noch nicht. Also die gibt es im Moment nur auf dem Papier. Ich weiß noch nicht, ob ich die fertig kriege bis September.
Okay.
Das ist der Platz, der ist die Idee ist geil, aber ich habe im Moment, ich kriege es nicht gebacken, weil ich parallel, also eben noch an der Parler-Nummer arbeite. Das wird Thema Dosentelefon haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Nummer schon mal gesehen habt.
Ich glaube ja.
Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil die hat jetzt komplett andere
Effekte. Oder davon gehört.
Ich alles, weiß was geblieben ist, ist das Dosentelefon. Die ist dann für Parler. Und mental ist halt eine geile Idee, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, weil ich arbeite gerade noch an einer anderen Nummer für die Magier. Bin nächstes Jahr ab Januar wieder mit den Magiern auf Tour. Da gibt's auch eine komplett neue Nummer.
Ich dachte, die Magiker und dachte, hey, das ist doch, ist das nicht dasselbe im Endeffekt? Aber
Nee. Die Magier ist nochmal so eine Ensemble-Show. Und heißt, ich habe gerade 4 neue Nummern in der Pipeline neben dem normalen Tagesgeschäft. Und das ist schon ein krasses Pensum gerade.
Das fehlt, das glaube ich, ja.
Ich wollte mal kurz ein bisschen angeben. Ich habe übrigens auch eine Magiker zu Hause. Ich glaube, die erste, die angefertigt wurde. Für die deutschen Meisterschaften in Wolfsburg 1990. 91, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Das waren von Wolfsburg aus die Magiker halt entwickelt, der Pokal entwickelt. Und den Prototyp sozusagen, weil ich das Equipment vom Magischen Zirkel Wolfsburg bei mir im Lager stehen habe, habe ich den Prototyp der Magiker.
Ach, du hast die gar nicht ehrlich gewonnen, sondern du
die wurde auch gar nicht als Preis rausgegeben. Das ist quasi der Prototyp.
Ich weiß nicht, irgendwie passt zu dir. So. Das ist so. ja, ich habe auch 5 Preise. Die sind alle, ich habe die.
So waren über eBay Kleinanzeigen.
Ja. Ja, cool. Aber ich bin gespannt. Also mal aber oder Mindenheim.
Ja, beides. Ich habe es aufgeteilt.
Ah, das ist natürlich clever.
Ich dachte, das ist ein bisschen heftig, ne?
Drei Nummern. Zeitlich getrennt voneinander. Ja. Ich habe es jetzt mal gemacht, weil Mindenheim mit 2 war. Aber
wer fährt man denn von mal nach Mal von hier aus?
1,5 Stunden.
Oh, das ist sicher ein Katzensport.
Wirklich nah.
Wo wohnst du eigentlich?
In Unna.
In Unna. Ah, wenn man sagen darf, ich weiß nicht, hören jetzt, also stehen die ganzen Adresse auch noch und Telefonnummer, dann stehen die ganzen Fans.
Du hast viele
Fans. Du hast Fans, also richtige Fanbase, oder?
Ja, gibt es ja.
Es gibt Fangruppen, es gibt Fanart, habe ich jetzt bei Instagram gesehen, Marco Weißberg Fanart.
Stimmt,
das, ja. Das sieht auch alles ziemlich cool aus, muss man gestehen.
Willst du deinen Fans irgendwas sagen?
Eine Nachricht an deine Fans. Liebe Fans von Marco Weißenberg, jetzt kommt eine persönliche Nachricht.
Jetzt setzt du mich aber unter Druck.
Ja, mit Absicht.
Das war sie.
Ja, nein, ich finde es ziemlich abgefahren tatsächlich, dass das irgendwie so passiert, weil sind wir mal ehrlich, also wir sind ja alle irgendwie keine Weltstars so, ne?
Ja,
aber. Und das ist,
Naja,
ich finde es schon krass, dass sich da Leute auch für Zauberkunst so begeistern können, auch für Kleinkunst letzten Endes, ne? Mhm. Das finde ich schon sehr cool und sich da auch hammer engagieren. Also wenn du dir auch die Fanart-Sachen und so anguckst, die verbringen da wirklich Stunden mit, so Zeug anzufertigen. Und da kriegst du teilweise Fangeschenke, wo unglaublich viel Arbeit drin steckt und Liebe. Das ist schon, das ist krass. Also das ist ein großer Respekt und bin auch sehr dankbar, dass sich da jemand wirklich so lange mit mir beschäftigen mag, offensichtlich.
Beflügelt einen das nicht auch so in dem, was man macht, dass man sagt, okay, es hat doch irgendwie, also man macht es nicht einfach nur für sich, sondern es gibt wirklich Leute, die man damit richtig, richtig begeistern kann.
Das ist natürlich Bestätigung, ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Und es ist auch ein bisschen witzig, also gerade die Fanbase-Leute, die sich da wirklich jeden Tag irgendwie engagieren, die haben halt auch schon so viele Shows gesehen, die wissen sehr genau, wenn was mal nicht so geklappt hat oder wenn irgendwas anders war. Und ich lade die dann auch gerne zu so, also ich hatte jetzt für Wunderkind die erste interne Vorpremiere. Da saßen wirklich nur 30 Leute, Freunde und so und halt 3 Leute aus der Fanbase. Und die wussten sehr genau so, das eine passt gut zu dir, das andere nicht. Und die konnten echt wahnsinnig konstruktives Feedback geben, weil die einfach schon so viel gesehen haben von mir.
Ah, wow.
Das war irgendwie abgefahren, aber es hat ganz gut funktioniert.
Ja, cool. Okay. Coole Nummer auf jeden Fall. Ja. Das ist echt, ich habe schon erzählt, du meinst jetzt, wir strahlen verzögert aus, das heißt, du wirst es hinter dir haben, aber du hast jetzt erstmal die letzte Show von dieser aktuellen Tour.
Genau.
Bis es dann zur Wintersaison ja weitergeht wahrscheinlich, ne?
Genau, ab im August sind nochmal 2, ich glaube dann so ab September, Oktober geht's wieder. Also richtig
los, ja. Cool. Aber du spielst eine Show in meinem Lieblingstheater in Braunschweig, im Kult. Das sage ich jetzt mal hier ganz offen, weil der Thomas, der es betreibt, ist ein sehr ambitionierter Typ, der hat bei sich im Wohnzimmer angefangen. Und da haben 20 Leute reingepasst und dann hat er irgendwann eine Finanzierung hingekriegt und hat eine alte Lagerhalle gemietet und dann ein wunderschönes Theater reingebaut. Und in einer Region wie Braunschweig-Wolfsburg, wo so viele Kulturbahnhausen rumlaufen, ist jemand, der da so einen Einsatz zeigt und so dranbleibt, das muss man unterstützen. Und ich versuche es zu schaffen, ich versuche vorbeizukommen. Es wird gelaufen sein, wenn ihr das hört und ich werde vielleicht in der nächsten Folge davon berichten, aber ich freue mich schon drauf, weil ich habe noch kein komplettes Programm von dir gesehen. Ich würde das gerne mal machen. Wirst viel Spaß haben, schönes Theater, riesen Backstage.
Ja, ich freue mich auch drauf.
Ohne Toilette, aber riesen Backstage.
Okay.
Toilette ist, gibt nur eine. Das ist tolles Ding.
Wirst du noch ein Bier?
Ja, ich wollte gerade sagen, bevor, ihr habt da noch eine andere Sorte.
Wir haben noch nicht was. Auch von der Landgangbrauerei aus Hamburg, also deutsche Biere, quasi lokal. Hier dagegen gibt es nicht so viele überwältigende Sachen, manchmal schon, aber...
Natürlich, aber weniger. Wir haben die Almenia-Brauerei, die ganz cool ist.
Ja, ich sage ja, hier dagegen gibt es nicht ganz so viele überwältigende Sachen. Mehr ambitionierte Projekte.
Das war ein bisschen gemein.
Ist es, aber ehrlich.
Aber ich, das liegt daran, dass ich halt Bonner bin. Deswegen muss ich zu den Bonnern
stehen. Lokalpatriotismus.
Absoluter Lokalpatriotismus.
Ich gieße das mal ein, du wirst sehen. Reichst du mir mal dein Glas?
So, das sieht doch schon mal aus wie so ein Bier.
Das sieht mehr aus wie Bier.
Du wirst überrascht sein.
Willst du noch kurz den... Ich glaube, sonst ist merkwürdig. Ich erkläre... Nee, trink erstmal, nimm einen kleinen Schluck und dann erkläre ich, was es ist.
Okay.
Ich glaube, das ist überraschend für dich auf jeden Fall.
Okay.
Der schön... Sieht aus wie Bier, ja.
Es sieht tatsächlich erstmal aus wie das, was ich sonst nicht mag, aber.
Es riecht auch wie das, was du sonst nicht magst, aber.
Aber auch nicht so hart, finde ich.
Nee, es hat was. Ja, schieß hier nochmal.
Das ist echt mega vornehm, so irgendwie. Dann diese Gläser.
Ja, was das hier ist, das Bier heißt Hybridantrieb. Und das ist ein, ist ein Hybrid aus Wein und Bier. Das ist zu 50% Wein, zu 50% Bier. Die Maische vom Wein und die Maische vom Bier zusammen vergoren quasi. Und da kommt das hier raus. Du hast den Hopfen, du hast das Malz, aber du hast auch gleichzeitig Traube und Wein. Nicht so deins?
Ich fand den anderen schon nicht schlecht.
Andere fanden sie besser? Ja. Okay.
Ja, es hat halt mehr diesen Biercharakter, das, ja, was du, glaube ich,
nicht hast. Es ist noch bieriger, ja.
Ja, wir waren uns ganz unsicher. Wir haben nämlich auch, es gibt ja so viele süße und saure und mischige. Und wir dachten so, okay, komm, versuchen wir es hier mal. Aber ja.
Zweite, letzte Bier, genau. Nochmal einen nachsetzen. Ihr könnt euch übrigens auch gerne ein Bier aufmachen, wenn ihr jetzt im Auto sitzt, macht euch ein Fläschchen auf, trinkt einen Schluck Bier. Das ist.
Okay, ultra die Fahne. Hoffentlich werde ich ja nicht nur.
Das ist ultra die Fahne, kriegst ein Kaugummi von mir.
Ja. Ach, wir quatschen noch ein bisschen, bis du
vorne bist. Genau, wir kommen nochmal runter. Das ist jetzt auch nicht so viel. Wie viel Prozent hat das? Ich weiß es nicht. 13?
Nein. Okay, gut.
Ein Witz.
Ich fliege nach Hause.
Apropos Stadtbier. Ich habe 2017 in Brüssel gewohnt für eine Zeit und war gar nicht mal so bierliebhabend am Anfang. Ich mochte Kölsch nicht, mochte Pilz nicht, mochte Bier nicht und war halt auch nur Kölsch gewohnt. So. Zieh nach Brüssel und da ist ja Stadtbier mit so 11, 12, manchmal 17%.
Diese belgische Biere, genau, mit dem
Hefebrot und Biere. Genau. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo wir uns so ein 0,3er doppeltes, trippel gedrehtes 12% Starkbier getrunken haben. Und als Gölner Bonner bist du halt gewohnt, du trinkst so 5 bis 20 von denen halt. Die gehen halt runter wie Wasser, die sind leicht.
Das ist Wasser mit ein bisschen Alkohol, ja.
Genau.
Lecker, sehr lecker.
Sehr lecker. Und dann trinken die Starkbier. Ich war mit Freunden unterwegs und wir waren so hacke nach dem ersten schon. Es war sehr, du brauchst wirklich auch nur ein Bier und bist durch.
Ja, das glaube ich. Ich habe hier noch eine Sache auf. Ich habe noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die ich einfach schon mal schnell loswerden will. Schöner Kommentar von Jan Lugemann bei Facebook gesehen. Da hat er ein Bild gepostet mit ein paar Koffern im Hintergrund. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat sich auf jeden Fall verschrieben und hat Zaunerei geschrieben. Ich sag mal, eine Zaunerkoffer. Und hat dann aber anstatt das zu bearbeiten und zu ändern, als es gemerkt hat, dann drunter kommentiert, hoch liebe die Zaunerei. Und hat so getan, als ob das Absicht, vielleicht war es auch Absicht. Ich habe mich schlapp gelacht, das passiert mir selten im Internet. Hoch liebe die Zaunerei, so können wir die nächste Folge nennen, wenn Jan Lohmann mal wieder in der Nähe ist. Hoch liebe die Zaunerei. Ja, schönes Zitat von Ingmar Stadelmann will ich auch noch raushauen. Um meinen Poetry Slam Hass noch mal ein bisschen, nein, kein Hass, aber eine gewisse Abneigung ist. Poetry Slammer versuchen, die mangelnden Pointen mit moralischer Überhöhung zu kompensieren. Das fand ich sehr schön.
Witzig.
Das bringt mich zu einer Frage noch. Du warst bei Kunst gegen Bares. Wie hat's dir gefallen? Oder warst du da schon öfter? Oder?
Ja, ich habe das. Ja, ja. Also es gibt ja mehrere Kunst gegen Bares Shows. Ja, wahnsinnig viele in Deutschland verteilt. Ich habe ein paar gemacht. So im Aachener Raum habe ich ein bisschen was gemacht. Jetzt war ich bei Kunst gegen Bares in Lüdenscheid vor ein paar Wochen in der Phänomenta.
Mhm. Ach, schon, die kannten die schon, als wir da gekommen sind, ne?
Ja, aber wirklich, ich bin dann auch, das ist cool, weil du kannst quasi in der Pause auch da rumlaufen und so. Das ist schon sehr spannend. Irgendwie ein merkwürdiges Format, glaube ich. Also für Zauberei eigentlich undankbar in den meisten Fällen, finde ich.
Geht. Weil das Publikum komm, will mal Zauberei sehen. Nein, weil die sehen nur Musik am Poti selber.
Das stimmt.
Also klar, das Format ist undankbar, einfach wegen der Situation.
Genau.
Aber die Leute haben Bock auf den Zauberer.
Das stimmt. Du stichst meistens raus als Zauberkünstler. Das wird auch selten, dass es so besetzt, dass zwei Zauberkünstler drin sind. Also es ist eigentlich immer nur einer. Deshalb stichst du schon raus, so aus den Musikern und Stand-Upern irgendwie. Aber so von den Locations her für Zauberei ganz oft undankbar. Weil es sind dann Kneipen, Restaurants
oder aber so. Aber die Reihenfolge ist nicht abgesprochen.
Meinst du jetzt undankbar für auch jemand, der den Theateranspruch hat, wie du vielleicht? Oder der die Theater bespielt, wie du vielleicht? Mhm. Weil ich habe an mich selbst den Anspruch, ich will irgendwann dahin kommen, dass man mich überall hinstellen kann. Und ich die Leute sehr glücklich nach Hause schicke, also jetzt mal ganz grob gesagt. Das habe gerade ganz viel über The Amazing Jonathan gesehen. Da kommen ja zwei Dokus parallel raus über ihn. Mhm. Eine ist von YouTube, die andere von Hulu heißen die, glaube ich. Das sind die, die auch die Fire-Doku gemacht haben, über das Fire-Festival. Ja. Und die YouTube-Dokumentation, die ist schon draußen, ist kostenlos auf YouTube. Wir können das ja mal in die Shownotes packen, dass ihr euch das anschauen könnt. Und da geht's halt einfach, das ist so eine Lobhudelei über ihn. Das ist schön mal anzuschauen, das kann man gut weggucken. Die andere geht, glaube ich, ein bisschen kritischer da rein.
Mhm. Was aber, hat das jetzt mit Kunst gegen Bares zu tun?
Ja, ich bin abgeschweift. abgeschwiffen. Der ist früher in Stripclubs aufgetreten, so zwischen den Tanzshows, und meinte, um da irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, musste er halt richtig derbe Scheiße machen. Und das hat ihn erst zu seiner Bühnenfigur gebracht. Und diese Auftritte haben ihn dazu gemacht, wozu er später wurde, zu dem Zauberer, der halt sehr trashig arbeitet, sehr lustig arbeitet und weltweit bekannt, also Welttourneen gespielt hat. Und das hat bei ihm im Stripclubs angefangen. Ich schlage den Bogen, weil ich glaube, diese Auftritte bei Kunst gegen Bares, diese ganzen schwierigen Auftritte, die sind sehr gut für uns, glaube ich.
Also präsentatorisch auf jeden Fall. Also ich spiele auch ganz viel so komische Nächte, wenn ihr das kennt.
Ja, ja.
Und das ist halt, also gerade wenn du dann Comedy machst, auch bei Kunst gegen Bares, kannst du halt mit Comedy und lustig halt super gut punkten.
Absolut.
Ich habe jetzt bei den letzten Kunst gegen Bares Shows, ich habe mehrere davon auch gewonnen, immer mit der Kanone. Mhm. So, weil das ist halt irgendwie in your face im wahrsten Sinne des Wortes.
Was anderes.
Es ist laut, also damit kriegst du die Leute selbst in sehr unruhigen Locations. Ich habe vor ein paar Jahren vor den Meisterschaften die Polaroid da probiert, bin da komplett abgekackt. Mhm. So, das funktioniert halt nicht. Es ist halt, glaube ich, die Frage, was du machen willst. Ich glaube, so ein Wolfgang Moser zum Beispiel hätte es auch schwer.
Wobei der ja schon auch... Also Patrick hat bei Kunst gegen Bares mit der Lampe mitgemacht.
Oh, was für ein Aufwand.
Hat gewonnen, ja.
In Bonn aber, ne?
In Bonn.
In der
Brotfabrik. Das war noch...
Okay, dann da brauchst du Bühne und so, ne?
Ja.
In Aachen ist zum Beispiel auch ein richtiges Theater. Aber also wenn ich überlege, so einige Shows, die wirklich...
Naja.
Momenta würde auch noch gehen, aber...
in irgendwelchen Restaurants, wo du dann...
Vergiss es. Du hast keine Aufbauzeit. Manchmal hast du so zwei Paletten oder so, auf denen du auftrittst.
Klar.
Da meistens funktionieren dann so diese... ja, scheinbar Impromptu-Nummern extrem gut.
Ja, stimmt.
Ja, ansonsten bin ich halt viel in so Zaubersalons und so unterwegs, weil da kannst du dann auch die theatralen Sachen sehr gut
ja, klar, testen. Natürlich. Das sind ja auch schöne, das ist tatsächlich insofern ein cooles Konzept, weil da schaffen wir uns halt den Rahmen, der für uns gut
ist. Genau, ja. Ist aber, also deshalb finde ich das eigentlich dieser Mix sehr gut, aus diesen Open Stages, die ich dann gerne mache, und Kunst gegen Bares ist letztendlich ja eine
Open Stage. Ist eine Open Stage.
Weil da merkst du ganz oft, was wirklich nicht funktioniert unter extremen Bedingungen. Mhm. Also okay, da sind die Winkel doch nicht so optimal, wie du eigentlich dachtest für das Kunststück.
Oder vom Setup her.
So. Genau, genau. Du
musst eine Stunde vorher irgendwas clean machen, reinstecken.
Genau, da hast du die Möglichkeit gar nicht. Manchmal hast du keine Möglichkeit für Musikeinspieler. Wenn du Pech hast, hast du nur ein Handmikro. Ne?
Ja, also, stimmt. Das war tatsächlich aber ein dankbares Ding. Furchtbar, Handmikro, ne? Ein Albtraum. Ja. Aber wegen Kunst gegen Bares musst du das lernen. Und dann kannst du, wenn du mal irgendwo gebucht bist und dein Mikro kaputt ist, damit dann professionell umgehen.
Genau. Aber ich glaube, also für mein Ziel, also die Solo-Shows, ist das jetzt nicht der absolute Maßstab.
Ja, das stimmt.
Okay, ja. Aber wer weiß, was noch kommt, wo du irgendwann stehst. Vielleicht ist es ja die Erfahrung, die du jetzt damals genau richtig für das
hast. Präsentatorisch hat mich das total fit gemacht. Also gerade so Sachen, die dann unvorhergesehen passieren, Dinge, die im Publikum
spontan
passieren.
Spontan zu arbeiten, ja.
Also genau. Schlagfertigkeit und so, das kam alles durch diese Shows und auch komische Nächte.
Aber wo ich es gerade angesprochen habe, was kommt als nächstes? Was ist noch so? Gibt es irgendwelche Sachen in der Pipeline, von denen noch keiner was weiß?
Irgendwelche Ideen? Ja, also für mich ist gerade der nächste große Step, was jetzt so in den nächsten 4 Wochen passiert. Wir ziehen jetzt erstmal um. Also ich habe ja einen Probenraum. Und der ist einfach zu klein geworden. Also da stapelt sich irgendwie das Zeug.
Ich immer wie beim Waschen eingelaufen, so mit der Zeit.
Total. Also ich habe immer gesagt, okay, ich kann es nicht mehr im Wohnzimmer machen. Also das war der Punkt so mit der neuen Show, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne eine Leinwand und so. Und ey, das funktioniert nicht.
Ja klar, das kannst du nicht aufbauen, das kannst du nicht
vorgehen. So, ne? Ja. Und dann kam der Punkt, ich brauche einen Probenraum. So, und dann hatte ich so, ich glaube, es sind 50 Quadratmeter, in zwei Räume geteilt, kleine Toilette drin, so. Ein großer Raum, dann so ein kleiner Lagerraum. So, das war auch lange Zeit echt gut. So, jetzt zwei Jahre und jetzt zu der Punkt, wo ich denke, ja, fuck, wir haben so eine Treppe davor mit fünf Stufen. Und für mein Solo, wir haben mittlerweile alles in Cases, weil es einfach schneller geht und gut verpackt ist und so. Das ist die Hölle mit der Treppe.
Immer da hochtragen alles, ne? Ja. Das kannst du alleine nicht machen. Ja.
Und genau. Und manchmal
das ist halt schon, so. Das schon bei fünf Stufen, also.
Total. Und manchmal ist es halt so, dass ich dann meinen Techniker auf dem Weg einsammle, weil das einfach auf dem Weg liegt. Es macht keinen Sinn für den erst zum Lagerraum zu kommen. Und dann stehe ich da mit den scheiß Cases so.
Ja, klar.
Und das, solche Sachen, wo ich mir denke, okay. Alter, ich bin 26, warum habe ich Rückenschmerzen? Hier läuft doch irgendwas schief.
Ja, okay. Du fährst immer mit eigenem Techniker rum?
Für Solo, ja.
Ja.
Das können wir da auch.
Die Show ist so konzipiert, ich könnte sie gar nicht alleine fahren. Mhm. Also, weil wir haben viele Videoeinspieler und so.
Fremdtechniker, das anzulernen ist schon aufwendig.
Okay. Nee, wir haben irgendwie 80 Cues oder so.
Boah. Aber mal so als Frage, es lohnt sich, also so ein Techniker, man will den ja auch fair bezahlen, das muss für einen selbst übrig bleiben, das lohnt sich doch erst dann, wenn du auch wirklich regelmäßig diese Show spielst, oder?
Absolut.
Ja, also ich versuch's immer nebenbei, ich liebe auch Theatershows und auch diese Shows zu entwickeln, dass ich erwische mich immer dabei, dass ich fast mehr Spaß daran habe, diese Shows zu entwickeln, weil die Arbeit fließt ja nicht so ins Vermarkten rein am Ende, aber... das ist schon ganz schön hart, wenn man keinen Techniker hat, habe ich festgestellt.
Je nachdem, wie man die Show eben entwickelt, ne? Mhm. Also ich glaube, du kannst ja auch, so viele machen ja so diese Plug-and-Play-Lösungen, Take Small, Play Big. War nie mein Ding. So, weil ich stehe auch einfach auf Bühnenbilder.
Schön, das ist ein guter Punkt.
Ich habe einen Ultra-Requisiten-Fetisch. So.
Und das war völlig zu Recht.
Nie mein Punkt.
Das geht das von Laternen, glaube ich, ne? Oder was?
Ja, die haben wir gerade rausgeschmissen, weil die haben alleine irgendwie 10 Kilo gewogen. So.
Ach krass, aber die war nicht schön. Auch die Leinwand ist super schön.
Aber genau das, was ich vorhin meinte, das können so viele einfach nicht, oder sie glauben, sie können es, aber kriegen das nicht hin. Die Bühnen sehen scheiße aus. Ich meine, entweder ganz minimalistisch, du hast einen Tisch da stehen und zauberst so affengeil, wie zum Beispiel ein Pit, das reicht, wenn er einen Kartenspieler hat. Da kann die komplette Riesenbühne leer sein und du bist entertained. Und zwar auf beste Art und Weise, aber die allermeisten sind kein Pit Hartling, sondern sind der Torben aus dem Vordorf, der ein bisschen zaubert und manche machen es dann professioneller wie du oder wie dann auch, ich glaube, Marc kann man da auch mit reinnehmen, Marc Weide, der ist ja auch schon auf einem professionellen Level.
Das ist so der erfolgreichste Zauberer eigentlich in der
Alterskategorie.
Genau, in seiner Alterskategorie.
Ja.
Also wir sind noch im Jagen drunter, würde ich sagen.
Ich glaube, ich bin dazwischen, aber...
Ich weiß gar nicht, Marc.
Du bist doch 2 Jahre jünger als
ich, oder? 28, 29, irgendwie so. Ne?
Ja. Deswegen, sagen wir mal so, vielleicht, also der hat halt auch das Theater für sich jetzt entdeckt, nachdem er dann da, der tut ja auch viel.
Ja. Ich wollte es gerade gar nicht so viel, ich wollte nur mal sagen, viele können es, sieht einfach oft scheiße aus, deshalb ist es einfach mal schön, dass jemand sagt, ich habe einen Requisitenfetisch, ich habe einen Anzugfetisch.
Ich glaube, bei mir kommt es durch den Background, also durch einen Mediengestalter gelernt, Film studiert, also ich bin ein wahnsinnig bildlicher Typ. Ich denke immer in Bildern. So, und da kam für mich diese klassische Stand-up-Situation, ja, ein bisschen Licht auf dem Backdrop und ein Hocker bitte.
Ja, klar.
Kam für mich irgendwie nicht in Frage.
Bist du auch Filmfan? Würdest du dich als Fan?
Ja, mittlerweile eher Serien.
Okay.
Ah.
Aber gibt's.
Aber das ist schon hart.
Das
ist hart. Du bist ein Mensch.
Mir ging es um so ein bewegtes Bild. Bei mir ist mehr Film als Serien, aber Serien auch. Ne? Das ist bloß. Ich erkenne so viele Züge wieder. Ich versuche auch bildlich zu denken. Ich habe auch immer Bilder im Kopf. Und das kommt, glaube ich, auch daher, weil man sich Bilder reinzieht und zwar ununterbrochen.
Ja, ich habe übrigens echt, das ist eine schlechte Angewohnheit. Ich habe angefangen, also ich komme ja immer irgendwie nachts irgendwie um 2 oder so nach Hause nach den Shows. Also ich fahre auch wahnsinnig gerne zurück, wenn ich noch kann. So bis 3 Stunden fahre ich immer noch zurück, weil ich keinen Bock mehr habe, in irgendwelchen Hotels rumzuhängen. Und dann gucke ich irgendwie nachts um 2:30, geht dann Netflix an. Und dann denke ich mir so, fuck, 3:30. Okay.
Besser als irgendwelche Facebook-Videos zu gucken, weil so eine Serie bildet
ist noch ein bisschen... Da ist wenigstens ein bisschen Inhalt.
Ja. Ich muss gestehen, ich habe YouTube wiederentdeckt für mich. Mhm. Ich habe mein YouTube komplett darauf ausgelegt, dass es halt nur mir produktives, guttunendes Bildendes zeigt. und aber auch Interessantes und Unterhaltsames, was aber halt, also ich schaue mir da nicht irgendwelche Frauentausch-Video-Compilations an.
Aber Fail-Compilations.
Ich wusste bis gerade eben gar nicht, dass es Frauentausch-Video-Compilations gibt.
Aber
gibt es. Natürlich, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Also wenn ich schlecht einschlafen kann, gucke ich mir Fail-Compilations an. Das ist kein Witz.
Das ist wirklich witzig, das stimmt. Das
kann man mache es umgekehrt. Ich schaue mir die Win-Compilations an. Also Leute, die gerade so noch Glück haben.
Ich kann das nicht, wenn sich jemand verletzt, sitze ich da.
Das macht den Reiz doch aus.
Doch, ich feiere das.
Nee, das ist Schadenfreude, macht mir schlechte Laune.
Meine Freunde sagen schon immer, ey, du bist so ein anspruchsvoller Typ. Und also, bis du mal im Publikum sitzt und irgendwie klatscht oder so, dauert es wahnsinnig lange. Ein bisschen fies, aber es scheint so zu sein.
Ja.
Die irgendwie decken sich die Meinung. Egal, auf jeden Fall. Und dann ziehe ich mir Fail-Compilations rein und kann mich bei wirklich völlig belangloser Scheiße komplett weghauen. Keine Ahnung warum, aber irgendwie macht mich das glücklich. Ich weiß nicht.
Glaube ich. Aber das unterschätzt man total, was das ausmacht, wenn man die falschen Videos anklickt oder die richtigen halt. Wie unterschiedlich sein YouTube sich gestalten kann. Zum Beispiel habe ich diesen einen Zauberer, dessen Namen ich nicht nennen will, der ganz viele Tricks erklärt.
Sag den Namen und ich piepse es raus.
Nein, mach ich nicht.
Ich erkenne.
Jetzt nicht weiterreden.
Okay, gut, alles
klar. Aber kann man nochmal sagen,
es ist schon Grütze, was der Typ macht.
Totale Grütze.
Ja, schneid das bitte raus.
Das habe ich gesagt und ich schneide es nicht raus.
Ah, okay.
Ich will, dass die Leute, falls die junge Leute hier hören, die von ihm Sachen lernen, aber sollen einfach wissen, dass man von ihm nicht Sachen lernen sollte. Man sollte zu Semyon
auf seinem Kanal gehen. Du hast jetzt genau auf Semyons und Toms Hinweis geschissen, dass man ihn einfach nicht erwähnen darf. Und dann kriegt er, weil jetzt kriegt er
wieder Aufmerksamkeit. Du hast damit angefangen.
Was ich gerade sagen wollte, ist, ich habe einfach nur eine Person aus meiner Timeline gelöscht, die ich nicht erwähnen wollte. Und ich habe es geschafft, sie komplett zu verbannen. Und du hast jetzt den Namen gesagt. Du musst es rausschneiden.
Ja, ich will auch so ein bisschen... Ich höre es mir mal an.
Schneid es mal aus, weil sonst kriegt er wieder Aufmerksamkeit. Und dann ist das wieder, weil dann ist das genau... Dann hat es meine Arbeit der letzten Monate zunichte gemacht.
Aber du musst das umwandeln in was Positives. Ist doch super, wenn die Leute darüber anfangen. Aber es gibt auch noch was anderes.
Ja, richtig, genau. Ja, genau so muss man das sagen. Ja. Siehst du, deswegen nein, gerade Marco hier.
Weil der schlauer ist als wir. Wir sind auch nicht sehr schlau. Also unser Konzept ist Zauberer. Wir trinken Bier und...
Red nur für dich.
Tobi, ich bin schon anderthalb Jahre älter und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Selbstüberschätzung nichts bringt. Das war jetzt gemein.
Ich meine,
Tobi ist sehr schlau.
Man kann, ich finde das erstaunlich, wie viel Macht man doch immer noch über den YouTube-Algorithmus hat, solange man sich die Macht wieder reinnimmt. Wenn man halt so Leuten folgt wie Logical Lemon oder Three Blue and One Brown, großartige Kanäle, wenn man sich Dinge...
Packen wir in die Shownotes rein, dann könnt ihr euch das mal anschauen.
Ja, die haben nichts mit Zauberei zu tun, aber die sind einfach sehr weise, bereiten Themen vor und wollen halt wirklich Inhalt bieten. Und das ist erstaunlich, wie krass sich dieses YouTube ändern kann für einen.
Und um eure YouTube-Teilnahme zu erreichen, hat sich Tobi was überlegt. Und willst du das sagen?
Vollkommen richtig. Wir werden eine Playlist erstellen und werden da ab und zu mal wieder Videos reinladen, die wir in den Podcast sammeln, sodass wir eine Playlist haben mit Dingen, die wir oder unsere Gäste für gut
finden. Und falls ihr dann mal, oder falls du, Marco, zu Hause vom Computer sitzt und sagst, du weißt nicht, was du schauen sollst, dann kannst du da mal durchscrollen und schaust dann vielleicht diese Amazing Jonathan-Doku oder das die alte Nummer von Tom Malika, wo er die Zigaretten isst. Und sowas. Also einfach Sachen, über die wir im Podcast reden, wollen wir da reinpacken.
Und deswegen,
dass man halt einfach so eine Quelle hat, wo man genau reinschauen kann.
Und wenn man Langeweile hat und sich denkt, ich kann es nicht einschlafen, kann man reinklicken und man wird unterhalten und gleichzeitig gebildet, weil das sind keine Widersprüche, liebe Freunde. Hast du ein Video, was dir gefällt, was du da reinballern willst? Irgendwas Witziges, Bildendes, Berührendes?
Also wir wollen dich nicht unter Druck setzen, wenn dir jetzt
spontan
nichts einfällt, schreib uns später und schick uns das.
Dann du kannst es auch revidieren, aber wenn dir so irgendwas
einfällt. Also was ich neulich mal gemacht habe vor ein paar Wochen, ich habe mir mal alle Copperfield-Specials hintereinander reingezogen.
Ja.
Das ist ja mal krass.
Und welches war dein Liebling?
Oder dein Liebling? Schwer zu sagen, ich glaube, ich mag die etwas älteren ein bisschen lieber.
Ja.
Weil die irgendwie...
So, durch die Mauer gehen und Flugzeug verschwinden
lassen. Ja, sogar noch ein bisschen früher.
Noch früher.
Also ich finde es halt spannend, weil du siehst, das ist ja ein bisschen wie eine Zeitreise. Also du kannst so genau den Stil der jeweiligen Zeit und des jeweiligen Jahres, weil die kam ja einmal im Jahr und du siehst genauso, was war in dem Jahr angesagt. So, du siehst das an den Klamotten, du siehst das an den Bühnenbildern, du siehst das an den Illusionen. Weil diese Kistenillusionen, wie wir die heute kennen, so diese typischen Kistenschieberei, die kam ja eigentlich erst irgendwo in den 90ern. Davor waren das wahnsinnig aufwendige Nummern mit riesigen Bühnenbildern. Er hat richtige Geschichten erzählt, teilweise über eine Viertelstunde.
Oh ja. Muss man Copperfield mal auch hoch anrechnen, dass der zaubert halt auch richtig gut. Also da steckt was dahinter. Ja. Vielleicht ist es auch ein Team, das ihm dabei hilft, aber
auf jeden Fall.
Das sind selbst die Nummer, die er heute zeigt, es ist keine Kistenschieberei. Also ich glaube, die Kistenschieberei oder die schlechten Illusionen gab es vorher auch schon, vielleicht wurde es in den 90ern mehr, aber so ein Copperfield hat halt auch einen ganz anderen Anspruch gehabt, also die Leute zu verblüffen.
Copperfield-Specials, packen wir mal. Da gibt es auch ganze Playlists, wo die wirklich hintereinander sortiert, irgendwie großartig. Mhm. Finde ich wahnsinnig spannend. Also gerade die alten Sachen, auch wie die, ich finde es ja spannend, wie dann auch diese Sendung aufgebaut ist. Also er fängt zum Beispiel immer an mit einem kleinen handwerklichen Ding. Ah, also irgendwie, es gibt ein Special, da fängt er an mit einer Münze, ich glaube, das ist er selbst drauf oder so, und lässt die irgendwie wahnsinnig clean irgendwie erscheinen und verschwinden. So, und dann geht's erst ins Special rein, an Moderation, und dann kommen die ersten Großillusionen. Was ich eigentlich mega clever finde, was man ja auch für Shows übernehmen kann, und das macht er in fast allen Specials, der fängt immer mit so einem handwerklichen, selbst wenn er das Flugzeug verschwinden lässt, ist irgendwas mit einem kleinen Mini-Flugzeug, was er manipuliert am Anfang. Finde ich für Shows spannend. Fang erstmal mit was kleinem Handwerklichen an, um so ein bisschen zu zeigen, du kannst das wirklich. Und dann kannst du große Illusionen raushauen, wie du möchtest.
Vor allen Dingen, das ist ja auch
so. Aber du zeigst erstmal Skills.
Ja.
Also wenn du dann guckst, alte Shows von anderen Künstlern, die erste Nummer war immer irgendwie eine Manipulationsnummer.
Ja, stimmt.
Und ja, danach kam Kiste.
Zeugs, ja.
Genau. Aber irgendwas, wo du zeigst, du
Kiste, hast Kiste.
Ja, stimmt, ja.
Und das fand ich spannend, so.
Cool. Danach und kam Kiste. Finde ich wirklich super.
Ja, das
schreibe ich mal kurz auf.
Wir haben ja eine Kiste. Das ist so ein bisschen im Close-Up zu vergleichen mit, hier ist ein Kartenspiel, zieh mal eine Karte, packst es weg. Ich habe hier noch ein Kartenspiel, ein blaues, zieh mal jetzt eine Karte, neuer Effekt. Ja. Das ist so die Kistenschubserei des Close-Ups.
Ja, stimmt, ja.
Boxenschubserei.
Boxenschubserei.
Gibt es denn ein Video, was du, wenn du angefangen hast zu zaubern, weil wir sind ja Generation YouTube, wir haben ja noch miterlebt, dass es noch cool war, wo du noch richtig suchen musstest und es noch nicht Google gehörte. Hast du da irgendwie ein Video, was du von früher noch kennst? Irgendwie ein Pass-Tutorial oder?
Ich habe nie so richtig über YouTube gelernt.
Nix? Nie?
Nee.
Oder angeguckt? Alte Meisterschaften oder sowas? Okay, was hast du denn geguckt? Hast du was geguckt?
Also wenn YouTube, dann so die alten FISM-Nummern oder so.
FISM-Nummern, ja. Welche? Fällt dir einen ein? Komm.
Mir fällt gerade ein, ich habe im alten Solo eine Nummer gehabt mit einem Hasen, mit so einem Stoffhasen. Und die Inspiration dazu kam Paul Daniels.
Oh ja.
Kennt ihr diese Nummer mit dem Hasen, dem Zylinder, der dann von links nach rechts und so
rutscht? Die habe ich gestern Abend erst gesehen, weil das irgendwie, ich glaube, der magische Zirkel oder so geteilt hat.
Das kann sein, ja.
Ja. Ich hab
die posten immer schöne Sachen.
Das ist eine Empfehlung auch. Magische Zirkel haben ab und zu echt schöne Videos.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und da ist das so ein bisschen inspiriert. Also cool. Bei mir passiert was völlig anderes, aber ich fand das irgendwie witzig, mit dem Stoffhasen zu arbeiten.
Ja.
Also solche Sachen haben mich inspiriert.
Cool. Ich habe früher ganz oft die Nummer von Pilou mir angeguckt.
Ja.
Den Franzosen, der Manipulator. Die hat mich sowas von
beeindruckt. Ich weiß gerade gar nicht.
Pilou.
Schau mal
schönes auf. Lied. Gute Musik, Kartenmanipulation, Schuh gestohlen und so ein Zeug. Äpfel.
Ja, ich glaube, die Nummer, die ich am öftesten geschaut habe, war die Tom Malika-Nummer, wo die Zigaretten ist.
Ja,
das war, also ich glaube, das ist das Video, das ich auch den meisten Leuten gezeigt habe, den meisten Nicht-Zauberern. Und ich hatte keinen, der da nicht begeistert von war. Das ist schon eine coole Nummer. Und jetzt natürlich in letzter Zeit alles, was ich von The Amazing Jonathan finden kann. Hat mir Paco damals schon von erzählt, ein Zauberfreund von mir. Und konnte ich, als ich klein war, noch nicht so viel mit anfangen. Und jetzt verstehe ich erst, warum das so genial ist. The Great Tom Sony auch.
Aber ich der Hammer. Am meisten auch tatsächlich Füßennummern geguckt. Hans Soli, Stone und neulich noch geguckt, Rick Merrill. Mit den ganzen Close-Up-Gewinner 2006. Weiß nicht, solche Dinge.
Das und heute krank. Haben wir ja durch Sendungen wie Fool Us, das Penn & Teller machen und die ganzen Specials aus den USA und jetzt auch Cabaret Dumont und die FISM-Nummer.
Cabaret Dumont war ja super.
Ja. Und was noch dazu kommt, habe ich vergessen, auf jeden Fall gibt es dadurch
jetzt Wizard Wars.
Toll. Gibt es dadurch jetzt richtig, richtig viele tolle Zaubervideos und auch gute Zauberer, die man sich anschauen kann. Und man braucht nicht immer die Erklärung, oft reicht auch die Inspiration für eigene Sachen.
Und trotzdem hängt man bei denselben... Egal, das sag ich jetzt nicht. Ja, weil das fand ich ein bisschen schade an der Entwicklung von YouTube, dass halt dieser Algorithmus da reinsetzt. Mir wurde sehr lange Videos von Leuten angezeigt, die ich überhaupt nicht ausstehen kann.
Nur weil du einmal drauf warst, ne?
Genau, und halt auch wirklich, weil halt die dafür bezahlt wurden oder bezahlen oder wie auch immer. Und das hat mich so angekotzt. Ich habe halt wirklich konstruktiv Videos... Kein Interesse, verboten, angeklickt und ausgemacht, weil das sagt YouTube-Algorithmus, dass du es nicht magst. Und sonst halt nie zu Ende laufen lassen, falls du versehentlich draufklickst. Mhm. Diese ganzen Kleinigkeiten fließen so mit ein und ist erstaunlich, wie gut das funktioniert.
Ich bin gar nicht so mit YouTube aufgewachsen, weil wir so schlechtes Internet hatten, dass ich erst, als ich dann mit der Schule fertig war, mein Abi hatte und zum Studium nach Berlin gezogen bin, dann hatte ich also mit, weiß nicht, wie alt war ich, 18, 19, 19. Da hatte ich dann erstmal genug Internetvolumen und genug Bandbreite, um Videos zu schauen, um sie 3 Stunden laden zu müssen. Und das deshalb ist YouTube für mich, ich bin später da reingekommen. Ich kenne das ganz alte YouTube gar nicht.
Ach, das war eine Zeit.
Ich habe mir VHS-Kassetten ausgeliehen von anderen Zauberern und die zu Hause geschaut.
Oh, ich hatte so DVDs. Generation so. DVDs.
Ja.
Echt? Ja. Interessant.
Also die VHS-Kassetten habe ich immer geschenkt bekommen. Ich habe eine riesen Videokassettensammlung, weil alle Sachen brauche ich nicht mehr. Jetzt gibt es ja DVDs. Mhm. Ich habe mir einen Videorekorder für 20 Euro geholt und habe mir die alle angeschaut früher.
Ja, nee, so die ganzen Manipulationssachen und so habe ich alle von DVDs. Mhm.
Ich hätte noch ein Thema, das wir anreißen können. Wir könnten auch einen Schluss machen. Was meint ihr?
Kommt auf das Thema an. Was denn?
Eine Verschwörungstheorie, die ich bei Facebook gestoßen bin, die ich sehr interessant fand. Vielleicht, ich sag's euch mal und ihr könnt mir sagen, was ihr davon haltet. Ihr seid ja beide mit Harry Potter vertraut, oder?
Mhm. Nee, noch nie gehört. Was ist das?
Und dann rede ich jetzt mit Marco. Sagt der
das ist ein Märchenfilm.
Die ersten Folgen von Muggels immer gesprochen hat, ne? wenn er nicht Zauberer
hallo, ihr Muggel.
Die Verschwörungstheorie besagt Folgendes, dass es neben uns Hobbyzauberern echte Zauberer gibt. Unter uns. Deshalb gerade die Parallele zu Harry Potter. Und die an Orten leben, wie zum Beispiel dem BER in Berlin, der deshalb auch nie fertiggestellt wird. Oder zum Beispiel der Bahnhof in Stuttgart, der ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Das war nur so ein kurzer Text, der wurde, glaube ich, in der Zaubergruppe gepostet. Aber das fand ich so cool, wenn es wirklich Zauberer gibt und die halt an diesen Orten leben und wir regen uns einfach darüber auf, dass die Baustelle nicht fertig wird oder warum dieser scheiß Bahnhof da in Stuttgart gebaut wird, der überhaupt keinen Sinn ergibt und lebensgefährlich ist.
Das finde ich ein bisschen krasse Theorie irgendwie.
Aber ich fand es interessant.
Also, sehr unglaubwürdig.
War davon, also ja natürlich, Verschwörungstheorien sind erstmal unglaubwürdig. Aber
nee, wie krass wäre das, wenn es stimmt?
Boah, das meine ich genau. Danke, Marco. Wie krass wäre es, wenn es stimmt? Ich fand es einfach witzig, weil
das. Warum trittst du denn nicht eigentlich mal aus dieser Gruppe aus? Die regt dich mal so auf.
Das regt mich. Ich fand das interessant.
Ah ja.
Ich trete da nicht aus. Ich schaue jetzt kurz, ob ich auch Anhieb finde.
Ich mach.
Weil hier habe ich ja WLAN. Aber stimmt, hier wird so viel gepostet. Das ist unglaublich.
Viel schwieriger finde ich, dass es einige Leute gibt, die das ernsthaft behaupten. Und damit auch wirklich rausgehen.
Ja. Ich lese es mal vor. Der Kommentar dazu, weiß vielleicht jemand von euch was drüber? Stimmt das? Vielleicht sind die beim Flughafen BER gar nicht unfähig, sondern die deutsche Zaubergemeinschaft hat eine neue Zauberschule gebaut. Und das Einzige, das wir sehen können, ist die Baustelle eines Flughafens. Also das war die Originaltheorie. Ich hab dann
und die erste Antwort, ja, stimmt.
Das ist, ja.
So ein bisschen wie in Fantastische Tierwesen, wo sie da in dieses Bankergebäude reingehen und von innen ist da...
Stimmt.
Wäre schon fett.
Also ich fand einfach den Gedanken witzig. Wenn man jetzt mal filmisch da rangeht, das hat schon was.
Aber dafür ist doch die deutsche Zaubergemeinschaft viel zu verkopft.
Und? Ja, natürlich würde es mit einem magischen Zirkel nicht klappen. Ein magischer Zirkel schafft es nicht mal, so einen coolen Podcast wie unseren hier zu würdigen und zu unterstützen.
Merkt ihr es? Ja, das merkt hat uns ein bisschen auf den Fuß getreten. Ja, hast du die Mail auch bekommen für die Fortscheid, wo dann unten drin stand? Übrigens noch ein paar Infos, hier ein Link zum Podcast.
Echt?
Ja, die haben unten in ihrer Regieanweisung an alle auftretenden Wettbewerbsteilnehmer noch den magischen den Trickfahrt-Podcast.
Ach, die Wettbewerbsfolge.
Ja, also Ingo und Albin haben ja auch Erfahrung darüber, deswegen war das ein guter Tipp. Aber für mich ist das ein sehr unlauterer Wettbewerb hier.
Der ist bestimmt Geld geflossen.
Nein, ist ja auch sinnvoll, sich da Tipps von denen zu holen. Und deswegen war das ein guter Tipp. Auf jeden Fall.
So, bevor wir zum Ende kommen, hast du noch was dir auf dem Herzen brennt? Irgendwas, was du den Leuten da draußen sagen willst? Wir haben Millionen von Zuhörern.
Die Ausgangsfrage, haben wir die denn beantwortet überhaupt?
Lohnt sich das? Kann man davon leben?
Ja.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Tobi, hast du noch was zu sagen?
Nö.
Okay, dann beende ich heute mal und sage vielen Dank fürs Zuhören. Falls euer wenig alle ist, hört die Folge nochmal und trinkt weiter. Sonst, wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge, vielleicht auch wieder mit einem spannenden Gast, vielleicht nur Tobi und ich, vielleicht nochmal wieder Musik. Wir müssen Lukito mal wieder ranholen.
Ja klar, wir haben auch noch ein paar Gäste auf unserer Liste.
Wir haben eine Riesenliste mit Gästen und wir finden es toll, dass ihr das hört. Erzählt es euren Freunden, erzählt es auch euren Nicht-Freunden, vielleicht gefällt es denen auch. Uns wird es helfen und tschüss, ne?